Robert, it's a big man.
And help.
Just quiet quickly, please.
Ziemlich sicher nicht live aus einem grindigen Grätzl im Münchner Norden, mit zu hohem Zuckerspiegel wegen Almdudler und eh schon wissen, und mit eigentlich nur gewamperten und genau deshalb erlässigen Haveran im besten Alter kommt.
Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar.
Die Big Show von Sportradio 360. Der steirische Gaul, der es nicht einmal halbert bis treuer geschafft und trotzdem zu jedem Thema einen Senf parat hat. Montner Markov oder Haas, fast wurscht. Hauptsache scharf oder wenigstens Estragon. Mit welchem Stadionbier brunst es sie am besten? Sind die Pyros bei Sturm Haaser als die früher im Hanapi? Und warum wird bei uns die Wurst um so viel dünner aufgeschnitten als beim deutschen Fleischer, dem wir sicher nicht vertrauen?
Ich geh jetzt zum Fleischermeister und scheiß auf deinen Apfelkleister.
Wir wissen's nicht. Wir können trotzdem dranbleiben. Die Big Show. Jetzt.
So, Ladies and Gentlemen, die Big Show 728, Sportradio 360, unser heutiges Programm. Es geht los mit Sebastian Wessling und mit Hannes Herrmann. Langer Fußballteil, hauptsächlich BVB, ein bisschen Ballon d'Or, der ja vergeben wurde, an einen Mann, den der Sebastian ganz gut aus nächster Nähe kennt. Dann, Sven heißt, es ist schon wieder der zweite Donnerstag nach einer einwöchigen Pause. Sven heißt, zu der defensiven Meisterleistung von Man City bei Arsenal. Teil 3, wieder vereint, zum Glück endlich mal wieder, Götzi und Uwe Semrau zum Handball. Dann, dass dieses Thema hätten wir eigentlich über alles spannen können, aber ja, alle zwei Jahre ist der Ryder Cup am Start, dieses Mal in Bethpage. Black Course auf Long Island, da war ich ja vor gar nicht allzu langer Zeit ohnehin auch am Start, und Adrian Gosser von Sky, der das kommentieren wird, unter anderem auch mit Gregor Biernat und mit Jonas Friedrich, ist in dieser Big Show bei. Danach die Formel 1, wo Max Verstappen plötzlich, ich weigere mich noch zu sagen, zurück im Titelrennen ist, man weiß es nicht. Danach Formel 1 mit Stefan Edel und Stefan Reus-Heinrich. Eddie Milke in dieser Woche krank, gute Besserung an dieser Stelle an Eddie. Dann Renners NFL Rundown zu Game Day 3, da geht's sehr viel um Quarterbacks. Um einen, den wir möglicherweise nie mehr sehen wird, und um einen, der vielleicht sich an ein neues Tier gespielt hat. Danach Teil 7, Christoph Leuchtenberg zur Rad-WM, zum Radsport generell. Dann gibt es einen Anruf nochmal bei Thomas Hahn in Tokio, der die Leichtathletik-WM für die SZ betreut hat. The Remains of the Week, Teil 9, sind in dieser Woche gar nicht so viele übrig geblieben und hinten raus, so viele Themen übrig geblieben und hinten raus gibt es dann noch Tennis mit Simon Graf und mit Markus Theil. Der Markus hat den Lever Cup ja für Eurosport kommentiert. Simon hat sich's genau angesehen und ja, wir verlieren auch ein kurzes Wort zu Niki Pilic. Das gibt's in der Big Show 728. Auf geht's! Es ist die Big Show 728. Wir beginnen mit Fußball und ich freue mich sehr, dass wir eine wunderbare Dreierrunde inklusive meiner Person zusammenbekommen haben. Zum einen mit Sky, aber auch Amazon Prime Kommentator Hannes Herrmann. Guten Morgen, Hannes.
Schönen guten Morgen.
Und mit Sebastian Wessling von der Funke Gruppe. Servus, Sebastian.
Einen schönen guten Morgen.
Jetzt habe ich mir gedacht, angesichts des sehr pragmatischen 1:0 Erfolges des BVB, Sebastian, dass ich die Sendung so öffne, dass ich sage, naja, früher war mehr Lametta beim BVB. Und dann erinnere ich mich aber, Moment, die haben doch am ersten Spieltag in St. Pauli spät den Ausgleich hinnehmen müssen, haben vor den Augen von Hannes Herrmann in Turin zwei späte Ausgleichstore quasi hinnehmen müssen. Was ist es denn beim BVB, Sebastian? Ist es Ja, ist es Halligalli oder ist es Pragmatismus? Was herrscht vor?
Boah, das stellt sich die Frage, die ich mir seit 5 Jahren ungefähr stelle. ich kann ja sagen, was man gerne hätte, wäre so ein bisschen Kovacer Pragmatismus. Was man bekommt, ist bei dieser Mannschaft ja immer mal so, mal so. Also das ist immer schwierig einzuschätzen und zu tippen und zu erwarten, was man da bekommen wird.
Woran liegt's aus deiner Sicht? Weil das Personal und auch der Trainer, die haben ja nicht gewechselt und das, also sind 1-2 Leute dazugekommen, aber so die Main Players sind ja nach wie vor da, Sebastian.
Ja, das vielleicht ist das ja das Problem, weil das Thema zieht sich ja schon Ewigkeiten durch. Also wenn wir jetzt beispielsweise auf das Spiel gucken gegen Juventus, danach stellt sich Gregor Kobel hin, wir müssen endlich lernen, Erwachsener zu spielen. Das habe ich irgendwie schon die letzten 5 Jahre immer wieder gehört. Also das ist ja kein ganz neues Thema. Das kriegen sie einfach nicht raus. Die haben da Fortschritte gemacht unter Niko Kovac, aber ja, sind noch längst nicht da, wo sie sein wollen.
Hannes, ist der BVB, gibt es überhaupt einen Herausforderer des FC Bayern? Und wenn ja, ist da der BVB in der deutschen Bundesliga der erste Kandidat?
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es der BVB wird. Also es ist schon skurril, wie die Saison losgegangen ist beim BVB. Entweder sie machen es, wie du gesagt hast, pragmatisch einfach gut, spielen zu null. Aber wenn es rappelt, dann rappelt es richtig. St. Pauli 3, Juve 4 Gegentore. Ich habe das Gefühl, der BVB hat irgendwie Probleme mit so Shifting Moments in Spielen umzugehen. Wenn alles nach Plan läuft, also ich rede nur über die Defensive, wenn da alles nach Plan läuft, dann spielen sie das wirklich seriös und ich finde auch in vielen Momenten erwachsen, das, was Gregor Kobel gefordert hat. Auf St. Pauli, ich meine, da gab es einen späten Platzverweis, das sind dann eben so besondere Spielverläufe, wo der BVB Probleme zu haben scheint, da wirklich auch die Gedanken und die Struktur beieinander zu halten. Und das war eben in Turin genauso mit diesen letzten, 150 Sekunden, wo sie eben nicht nur in einer Situation, sondern sich in zwei Situationen auch nicht nur individuell, sondern mannschaftlich nicht gut verhalten haben und dafür brutal bestraft wurden. Trotzdem sehe ich bei Borussia Dortmund, Sebastian hat es eben angedeutet, eine Entwicklung zum Positiven hin. Und deswegen glaube ich auch, dass sie in der Bundesliga eine Zeit lang zumindest dranbleiben können an den Bayern.
Darf ich mal ganz konkret, Sebastian, nach der Personalie Karim Adeyemi fragen, mit dem ich irgendwie ein persönliches Band fast habe, nachdem er in Salzburg gespielt hat und ich habe ihn natürlich nie persönlich gesehen, aber irgendwie beobachtet man so einen jungen Spieler ja. Und mein Eindruck war, dass vor einem halben Jahr der BVB sehr, sehr dringend darauf bedacht war, Karim Adeyemi loszuwerden. Der Spieler wollte nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, losgeworden werden. Und jetzt hat er einfach einen schnellen Reifeprozess durchgemacht, Adeyemi. Mich dünkt, im Moment ist er wichtiger denn je.
Ja, da will ich nicht widersprechen. Also das hat Sebastian Kehl jetzt auch gesagt nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Wir erleben gerade den besten Karim Adeyemi in seiner Zeit beim BVB. Könnte man jetzt natürlich auch sagen, die Latte lag bislang jetzt auch nicht so ganz hoch. Aber es ist auf jeden Fall so, dass er einen klaren Reifeprozess durchgemacht hat. Das sagt er auch selber. Wir hatten ihn im Sommer auch mal im Interview. Da hat er das eigentlich sehr reflektiert gesagt. Dass er gesagt hat, ja, ich habe mich da weiterentwickelt auf persönlicher Ebene, auch auf fußballerischer Ebene. Da hat Niko Kovac auf jeden Fall geholfen. Da gibt's ja auch dieses berühmte Zitat von Karim Adeyemi, der tritt uns auch mal in den Arsch, wenn wir es brauchen. Und ich glaube, Karim Adeyemi ist einer, der so eine gute Mischung braucht aus in den Arsch treten und in den Arm nehmen. Das bietet ihm Kovac und er hat tatsächlich sich enorm weiterentwickelt, finde ich. Gerade auch, was das Thema Arbeiten, also das berühmte Arbeiten gegen den Ball, was man ja in Deutschland so gerne hört und sieht, das macht er inzwischen wirklich sehr, sehr gut. Da hat er eine erstaunliche Fortschritte gemacht. Er ist ja wirklich, wirklich mit vollem Einsatz und Eifer dabei und macht das auch richtig gut, grätscht auch immer wieder gegnerische Spieler ab und er trifft vorne einfach deutlich bessere Entscheidungen. Also das ist und gepaart mit dem, was er sowieso schon mitbringt, mit wirklich Tempo, was er ja hat, mit Abschlussstärke, die er hat, der hat ja wirklich eine herausragende Schusstechnik, kann das eine richtige Waffe sein. Und von daher, also im Moment denkt niemand beim BVB darüber nach, ihn zu verkaufen. Im Gegenteil, die würden jetzt sehr, sehr gerne den Vertrag verlängern, der 2027 ausläuft. Was ein bisschen schwierig dadurch ist, dass Karim Adeyemi jetzt in letzter Zeit schon zum zweiten Mal den Berater gewechselt hat und man immer wieder von vorne anfangen muss. Und während das mit der Agentur Roof vermutlich etwas einfacher gewesen wäre, ist jetzt Jorge Mendes der Ansprechpartner. Der ist ja nicht immer ganz einfach für die Vereine in der Zusammenarbeit, weil er sehr genau weiß, was er kann und was er will. Muss man mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber grundsätzlich möchte man ihn beim BVB gerne behalten und eigentlich fühlt er sich auch sehr wohl in Dortmund.
Ja, das bringt uns ja fast auf ein größeres Thema, Hannes. Muss man mittlerweile mit Spielern wie Karim Adeyemi eben wirklich so schnell als möglich verlängern, bevor sie dann von Sunderland für 75 Millionen Euro die Verein außer die Bayern aufbringen könnten? Es ist schon wir haben es ja die letzten Wochen auch gehabt, es ist schon eine neue Welt irgendwie da draußen,
ja,
oder?
Ja, ich würde auch einen Wechsel in die zweite englische Liga nicht ausschließen.
Ja, ja. Genau, zu Wrexham. Bitte zu Wrexham. Das wird mir gut gefallen, ja?
Ja, muss man wahrscheinlich tun. Das ist ja auch immer ganz spannend zu sehen, bei welchen Spielern dann so Richtung Vertragsende die Formkurven dann wieder nach oben gehen. Weil die offenbar auch genau wissen, okay, jetzt zählt, jetzt kommt's drauf an, jetzt ist man vielleicht nochmal extra scharf, möchte jetzt Karim Adeyemi da gar nicht unterstellen, da ist noch lange genug Laufzeit auf seinem Vertrag drauf, aber um da sportlich auch nochmal kurz einzuhaken, es ist für Borussia Dortmund ja auch ein Geschenk, dass Karim Adeyemi gerade so gut drauf ist, also nicht nur was das Toreschießen angeht und die Entscheidungsfindung vorne, sondern finde ich auch, was das Arbeiten gegen den Ball angeht. Und das haben die auch dringend nötig, weil so in den ersten Matches fand ich es schon krass, wie abhängig der BVB von Serhou Guirassy ist. Und wenn da jetzt eben noch einer kommt, der regelmäßig trifft, ein Spieler, der auch Spiele entscheiden kann. Jetzt gab es zwei Matches hintereinander, bei denen Guirassy mal nicht getroffen hat. Also das hilft, glaube ich, der ganzen Mannschaft, wenn die da sehen, oh, da gibt's auch noch einen, der wichtig ist vorne. Und diese Abhängigkeit von Guirassy dann vielleicht doch nicht ganz so groß ist, wie es nach den ersten paar Spielen in dieser Saison den Anschein gemacht hatte.
Zum Thema Vertrag vielleicht noch ein letztes. Also für einen Verein wie der BVB ist es eigentlich der normale Lauf der Dinge. Der Vertrag endet jetzt 2027. Das heißt, du musst im Sommer eigentlich Klarheit haben, ob er verlängert oder ob du ihn verkaufst, weil du ihn ja nicht ablöse. Du willst nicht mit einem Spieler, dessen Vertrag, also mit einem Spieler dieser Kategorie, der noch relativ jung ist und ordentlich Ablöse bringen könnte, willst du ja nicht ins letzte Jahr gehen, wo dann der Vertrag ausläuft, sondern da willst du im Sommer eigentlich die Klarheit haben, verlängert er oder verkaufst du ihn für viel Geld. Deswegen ist jetzt tatsächlich der Zeitpunkt einfach, wo diese Gespräche stattfinden müssen. Also natürlich ist die Bedrohungslage sozusagen durch England noch ein bisschen größer, aber die Situation ist einfach beim BVB immer schon so gewesen. Also so anderthalb Jahre vor Vertragsende musst du eigentlich so langsam anfangen, mal Klarheit zu schaffen.
Okay. Jetzt überlege ich gerade schon ganz, ganz akribisch, gab's mal ein Brüderpaar, wo der Jüngere dann besser war als der Ältere. Hannes ist ja auch ein Tennis-Afficionado. Da fallen mir natürlich die Williams-Schwestern ein, wo Venus die Latte sehr hoch gelegt hat, aber Serena noch relativ elegant drüber gekommen ist mit dem Fosbury-Flop. Was hätte man von Joby Bellingham erwarten dürfen, realistischerweise, und was ist bislang eingetreten? Vielleicht du, Sebastian, weil du dann doch beim BVB ein bisschen näher dran bist noch.
Also erstmal so ein Brüderpaar, fällt mir das Brüder-Trio Boateng ein. Das könnte man vielleicht heranführen, okay, ja. Weil da hat es der Älteste ja nicht in die Bundesliga geschafft.
Die Kovacs vielleicht, die Kovac, oder? Ist doch auch ein Brüderpaar, Nico und Robert. Wer war da der bessere von den beiden?
Ja, okay. Das ist ja gute Frage. Möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Sonst kriege ich, egal was ich jetzt sage, vom anderen kriege ich auch.
Ist doch Ärger. Ja, ja.
Genau. Also zum Thema Bellingham, das ist natürlich, also es kommt jetzt natürlich genau das auf, wovor Joe Bellingham ein bisschen Respekt hatte, als er hinkommt, nämlich diese Vergleiche mit seinem Bruder, die lassen sich ja nicht verhindern. Nun ist das Problem halt, dass sein Bruder ein absolutes Ausnahmetalent ist. Und das kann man natürlich von Joe Bellingham nicht noch einmal so erwarten. Also das ist natürlich bei Fans, bei Beobachtern ist diese Erwartungshaltung schnell da. Der muss doch irgendwie nach 3-4 Spielen hier schon prägend für das Spiel sein. Was jetzt für so einen jungen Burschen, der aus der zweiten englischen Liga kommt, der erstmal jetzt keine wahnsinnig faire Erwartungshaltung ist. Deswegen bei BVB selbst hat man das so ein bisschen schon intern so ein bisschen anders einsortiert, gesagt hat, der muss natürlich schon noch einiges lernen, der kommt, wie gesagt, aus der zweiten englischen Liga. Die spannende Frage ist, ob das Joe Bellingham auch so sieht oder ob das vor allem seine Eltern auch so sehen. Da gab es ja diesen berühmten Vorfall, als er früh ausgewechselt wurde, dass dann auf einmal der Vater im Kabinengang auftaucht und so gar nicht begeistert ist. Bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergeht, weil die Familie Bellingham ist schon sehr von sich und ihren Söhnen überzeugt und hält so gar nicht viel von langsamer Entwicklung und Heranführen. Aber das ist eigentlich, also wie gesagt, wenn dieser Bruder nicht gewesen wäre in Dortmund, wäre das ja gar kein Thema. Ne? Da kommt ein junger Spieler, der ist 19 Jahre jung, der kommt aus England, aus der zweiten Liga. Klar, dass er nicht von Spieltag an alles in Grund und Boden spielt. Da wäre es nicht so ein großes Ding. Jetzt hat man natürlich Vergleiche mit dem Bruder, durch ist ein großes Ding. Man hat vielleicht ein bisschen mehr, das dann schon eingestanden, ein bisschen mehr schon von ihm erwartet. Also weil bislang so die Auftritte, die er hatte, da war jetzt irgendwie mal auf die Werte guckt, waren die gar nicht schlecht, alles okay, Passquote und so weiter, aber da war dann irgendwie viel Pass nach hinten und zur Seite, also viel Mutloses dabei und wenig, was so richtig dem Spiel was gegeben hat. Also war jetzt nie richtig, richtig grottenschlecht, aber jetzt auch nicht irgendwie so, dass man gedacht hat, er hat dem Spiel irgendwie einen Mehrwert gegeben.
Okay. Gut. Die Dortmunder spielen in Mainz an diesem Samstag um 15.30 Uhr. Mhm. Hannes, wenn wir uns mal das jetzt ein bisschen globaler anschauen, wahrscheinlich sind es die Dortmunder, die am ehesten den Bayern gefährlich werden können. Hat sich aus deiner Sicht eine andere Mannschaft, also Frankfurt hätte ich sofort auch genannt, und da verlieren die 4-3 zu Hause natürlich in einem Freakspiel gegen Union Berlin, und plötzlich hat Leipzig 9 Punkte gegen den Abstieg gesammelt. Ich kenne mich nicht recht aus. Bist du bei den Frankfurtern auch ein kleines bisschen irritiert, wie das jetzt innerhalb von 3 Tagen nach diesem Hoch in der Champions League so in die Hose hat gehen können?
Nee, überhaupt nicht, weil du hast die Vorlage ja gegeben, das Hoch in der Champions League und dann 3 Tage später Bundesliga-Alltag. Das ist genau die Kunst, und das ist eben etwas, das die Frankfurter nicht jedes Jahr haben, in der Königsklasse zu spielen. Das haben wir beim VfB Stuttgart in der letzten Saison auch gesehen, dass das dann nicht so einfach ist mit diesen Highlight-Spielen, wenn man das als Verein, auch als junge Mannschaft nicht gewöhnt ist. Das hinzubekommen ist eine große Kunst. Das kann der BVB besser, würde ich schätzen. Das haben sie jetzt ja auch schon ganz ordentlich hinbekommen zum Auftakt. Jetzt gehen die englischen Wochen los. In ein paar Wochen wissen wir noch mehr. Also ich glaube schon, dass Borussia Dortmund, vor allem auch finde ich so, wie sie aufgestellt sind, da Möglichkeiten hat, eine Zeit lang dran zu bleiben an FC Bayern. Für wie lange das dann wirklich reicht und ob das ein Zweikampf um den Titel wird, weiß ich nicht. Aber natürlich sind die Bayern der ganz klare Favorit. Leverkusen habe ich aktuell überhaupt keine Ahnung, wo das gerade hinführt. Das ist muss man auch erstmal beobachten mit dem neuen Trainer und was sich da überhaupt für eine neue Hierarchie in der Mannschaft entwickelt. Ich halte Eintracht Frankfurt für eine wahnsinnig talentierte Mannschaft, die auch immer wieder ein Highlight setzen wird. Und vielleicht könnte eines dieser Highlights sein, dass sie es tatsächlich schaffen, durch diese unglaublich schwierige Ligaphase zu kommen und am Ende die K.O.-Runde der Champions League zu erreichen. In der Bundesliga werden die eine ordentliche Rolle spielen. Die Frage ist, ob die jetzt da neben den Aufgaben in der Königsklasse oben die Bayern angreifen können. Halte ich für schwierig.
Dino Topmöller hat das neulich eigentlich auch ganz schön gesagt in einem Interview, beziehungsweise im, darf ich hier konkurrierende Podcasts nennen, darf ich, ne?
Unbedingt, hau rein, ja.
Ja, er hat das im Phrasenmäher-Podcast bei der Bild eigentlich ganz schön erklärt, dass er gesagt hat, er hat ja noch eine relativ junge Mannschaft, klar, die haben irgendwie schon Erfahrung in der Europa League gesammelt, aber ist dann doch nochmal was anderes, wenn du weißt, irgendwie, boah, demnächst ertönt diese Hymne und ich spiele dann gegen Liverpool und gegen Barcelona. Das ist schon nochmal auf eine andere Art und Weise im Kopf, als wenn du gegen Klusch oder so jemand spielst, ohne den zu nahe zu treten. Und das beschäftigt natürlich Spieler und das macht was mit denen. Und wenn du da diese Erfahrung nicht hast, dann ist das dann tatsächlich einfach schwierig, dass wirklich die allerletzten 100% dann in jedem Spiel einfach da sind. Und wenn du, also auch dieses Thema Reisen, mental dann immer da sein, alle 3 Tage dich irgendwie auf was Neues einstellen. Da brauchst du einfach nur eine gewisse Routine drin, und die kann Frankfurt noch gar nicht haben mit den relativ jungen Spielern, die sie haben. Von daher ist das, ja, wie schon gesagt wurde, nicht wahnsinnig verwunderlich, dass sie hier und da was liegen lassen werden. Ich halte sie trotzdem für gut. Ich glaube aber auch, dass der BVB allein Mangel an Alternativen vermutlich erster Bayern-Jäger wird, wobei ich dann gespannt bin, wie sehr wir dann von einem Jäger wird sprechen können auf Strecke.
Tja. Also Bayern gegen Bremen, das hört sich schon a priori nicht gut an, vor allen Dingen nach Bremen, nachdem Bremen so untergegangen ist gegen Freiburg. Jetzt hätte ich gerne mit euch beiden noch ein Wort verloren über einen Spieler, den Sebastian auch aus allernächster Nähe beobachtet hat und der tatsächlich mit dem Ballon d'Or mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurde. Da, wo ich auch sagen muss, früher war es nur eine Frage, bekommt ihn Messi oder Ronaldo? Jetzt hatten wir letztes Jahr dieses Theater um Rodri, der ihn bekommen hat und Real Madrid ist nicht angereist. Und irgendwie war es schon klar, dass Dembélé ihn gewinnen wird, weil im PSG die Champions League gewonnen hat. Ansonsten glaube ich schon, dass es Lamine Yamal geworden wäre. Wurscht. Jetzt weiß ich nicht. Hat sich Dembélé, habe ich irgendwas übersehen? Natürlich hat er Tore geschossen. Oder musste man einfach jemanden, Hannes, denkst du, musste man einfach jemanden aus den Reihen des Champions League Siegers nehmen? Und in Gottes Namen, dann nehme ich halt jemanden, der schon ein kleines bisschen bekannt ist.
Ja, ich habe da vor zwei, drei Tagen oder als die Wahl kurz bevorstand, auch ein bisschen drüber diskutiert. Offenbar ist es so, dass es dann sehr meritokratisch abläuft. Einer aus dem Siegerteam der Champions League oder der halt sehr weit gekommen ist in dem Wettbewerb, was ja also zum Teil auch Sinn macht, kriegt dann das Ding. Für mich ist in der letzten Saison eigentlich ist Mohamed Salah ein No-Brainer. Aus meiner Sicht muss der den Preis gewinnen, auch wenn der FC Liverpool dann überraschend früh ausgeschieden ist. Aber die haben ja auch mal übers erste halbe Jahr die komplette Champions League dominiert, hatten dann Pech bei der Losung und dass PSG dann gerade in Form gekommen ist, verlieren da ganz knapp im Elfmeterschießen. Aber was der für Zahlen abgeliefert hat, ich habe es jetzt gerade nicht 1:1 vorliegen, aber es ist unglaublich. Nicht nur in der Premier League, auch in der Champions League. Für mich wäre es Mohamed Salah gewesen in der letzten Saison den Rückgriff auf die letzte Spielzeit auch. Ich fand das toll, dass Rodri den Preis gekriegt hat, dass nicht immer nur die Knipser und die Ballkünstler da vorne kriegen, sondern auch mal die Strategen, die so unglaublich wichtig sind für die Mannschaft, die dann gar nicht immer in der ersten Reihe stehen, dass sich Rodri da durchsetzen konnte. Völlig berechtigt. Und bei Dembélé, ja, ist in Ordnung, aber also für mich bewegt und begeistert haben andere Spieler mehr.
Für mich war bei Rodri natürlich auch der Fakt, dass Spanien Europameister geworden ist. Das spielt ja dann auch immer eine Rolle, wer die großen Kontinentalmeisterschaften gewinnt. Aber war das absehbar, Sebastian? Das also natürlich war es nicht absehbar, aber überrascht dich diese Entwicklung von Dembélé, der in Barcelona, also mein Sohn, der wirklich in Barcelona Bettwäsche schläft und jedes Spiel sieht, ist jetzt nicht so wahnsinnig gut auf Dembélé zu sprechen, ja? Und dass er diese Entwicklung nennt.
Ja, das Ganze hat ja zwei Ebenen. Also sportlich würde ich sagen, war das absehbar. Also da, als er damals hier in Dortmund angefangen hat, ich weiß, es gab ein erstes Testspiel, das war, jetzt lass mich nicht lügen, in Erkenschwick damals. Da habe ich erstmals Dembélé in Aktion gesehen und da bin ich nach Hause gefahren und war unfassbar begeistert. Ich habe noch nie einen jungen Spieler gesehen, der das konnte, was er konnte, der wirklich in diesem Tempo so mit dem Ball umgehen konnte, diese Dribblings, die er drin hatte, das war Wahnsinn. Und er hat sich in diesem Jahr dann auch noch unfassbar schnell entwickelt. Als er kam, war er taktisch einfach komplett unbedarft, hat falsche Entscheidungen am laufenden Band getroffen, hat sich in dem einen Jahr so brutal gut entwickelt. Also rein von den Anlagen her, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt damals auch ein Zitat von Ralf Rangnick, der damals gesagt hat, entweder Mbappé oder Dembélé werden Weltfußballer, wenn Messi und Ronaldo mal nicht mehr sind. Mhm. Dann kam natürlich die ganze persönliche Geschichte dazu, die jetzt eher schwierig war. Von daher, also da, ich hatte dann an die Karriere von Dembélé eigentlich irgendwann einen Haken dran gemacht nach ein, zwei, drei Jahren Barcelona. Also hätte nicht gedacht, dass nochmal sowas kommt. Jetzt bin ich bei Paris nicht so ganz nah dran, aber ein paar französische Kollegen, die erzählen mir schon, dass er sich dann da auch nochmal ordentlich weiterentwickelt hat. Gerade jetzt, als dann die großen Namen alle weg waren, dass er da tatsächlich zu einer Art Leader geworden ist. Vielleicht nicht ganz so Effenberg-mäßig, wie man das kennt, aber schon jemand ist, der diese Mannschaft dann auch getragen hat und da eine wichtige Rolle gespielt hat. Von daher kann ich so meinen Frieden machen mit der Entscheidung. Also zumal es ja auch in den Kriterien durchaus vorgesehen ist, dass mannschaftlicher Erfolg da auch honoriert wird. Also es geht ja um Persönlichkeit, es geht um individuelle Leistung, es geht aber auch um mannschaftlichen Erfolg. Von daher, wenn man das alles zusammenbringt, dann finde ich das durchaus okay, dass es Dembélé geworden ist. Überraschend natürlich, aber also wie gesagt, die Leute, die jetzt näher dran sind bei Paris, die waren jetzt nicht ganz so überrascht, weil sie sagten, der hat sich da schon auch jetzt in dem einen Jahr nochmal richtig zu einem Anführer dieser Mannschaft entwickelt.
Ja, und trotzdem, weil Hannes das ja angesprochen hat, ja, also natürlich ist PSG unfassbar in Form gekommen dann, gerade vor den Matches gegen Liverpool. Mhm. Und das erste Spiel in Paris, das muss PSG gewinnen, das verlieren sie. Aber wer sich erinnern kann, im zweiten Spiel in Liverpool, da hat PSG natürlich auch unfassbar viel Glück gehabt, ja, und einen unfassbaren Donnarumma im Tor. Und dann im Elfmeterschießen kann alles passieren. Also mit Mo Salah hätten, glaube ich, auch alle gut leben können und müssen.
Ja, das ist ja immer das Ding bei diesen individuellen Auszeichnungen, ne? Also das ist ja am Ende ist eine Geschmacksfrage. Ich bin eh kein riesengroßer Freund davon, weil das ist halt ein Mannschaftssport, einen rauszupicken ist ja immer, du tust ja irgendwie 20 Spielern automatisch Unrecht, wenn du einen rausnimmst, weil ich finde, Mo Salah wäre mindestens genauso eine gute Wahl gewesen. Natürlich, du hättest auch Lamine Yamal nehmen können, der vielleicht individuell die stärkere Saison gespielt hat, aber dann im entscheidenden Moment halt das Pech hatte, dass die Mannschaft als Ganze nicht so performt hat. Also da gibt's immer genügend, die du, finde ich, nehmen kannst, ohne dass du was verkehrt machst. Von daher kannst du es genauso gut auswürfeln. Dann kannst du dir 10 Leute raussuchen, was auswürfeln, was auch nicht so viel verkehrt. Das ist halt die Schwierigkeit mit individuellen Auszeichnungen in so einem Mannschaftssport, wo individuelle Leistung immer nur zum Teil halt dann auch wirklich in allen Verästelungen gut greifbar und bewertbar ist.
Okay. So, wie werden die Würfel an diesem Wochenende fallen? Hannes, wo werden wir dich hören?
Ihr werdet mich hören in der zweiten Liga am Sonntag. Duell zweier Altmeister, Traditionsvereine, Nürnberg gegen Hertha. Riesenduell. Herrlich.
Ja, es ist ein Riesenduell, noch mit Miroslav Klose und im Anschluss
ein haben wir... Ein Riesenduell und ein Riesenduell obendrein. Ja,
obendrein. Ist richtig. Und ist der nächste Woche schon wieder Champions League? Bist du da wieder im Einsatz?
Ja, so ist es. Da melde ich mich aus Paphos, beziehungsweise um genau zu sagen Limassol. Es wird ja nicht in Paphos gespielt, sondern in der Ortschaft nebendran. Die haben ein Stadion, das den UEFA-Kriterien entspricht. Insofern Dienstagabend 21 Uhr Paphos gegen Bayern.
Ja, bitte. Kann man nicht lernen, sowas. Das ist ja wie bei Sturm Graz, die letztes Jahr in Klagenfurt spielen mussten. In diesem Jahr in der Europa League dürfen sie aber in Graz spielen. Sebastian, wirst du nach Mainz unterwegs sein?
Nein.
Nein?
Ich werde nicht nach Mainz unterwegs sein. Nein, ich werde am Freitagabend mir den FC Schalke zu Gemüte führen.
Oh.
Der die Spielvereinigung Greuther Fürth empfängt. Und dann am Samstag aller Voraussicht nach auch ein Krisenduell. Nämlich VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf.
Okay. Wobei die Schalker natürlich, wie ich gelesen habe, eigentlich gar nicht so in der Krise sind, weil die Null wieder steht. Obwohl das
nein, die Schalker nicht. Nee, die Schalker sind gar nicht in der Krise. Die sind vierter Platz. Also, oder, ja. Weiß ich gar nicht. Ich habe die Tabelle im Kopf,
aber
die sind gut drauf. Da läuft es gut. Also, ein Krisenduell bezog sich nur, als war anknüpfend an Nürnberg
und Hertha.
Ja, genau. Genau, okay. Das, also Schalke gar nicht, aber Bochum-Düsseldorf, das ist ein veritables Krisenduell.
Stimmt.
Wir freuen uns drauf. Danke Hannes, danke Sebastian. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 728.
Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 728. Weiter geht es in London. Weiter geht's. Das heißt also mit Sven Heist. Good morning, Sven.
Grüße dich, Jens. Hallo.
Du kannst es nicht gehört haben, Sven, aber Hannes Herrmann hat gerade ein flammendes Plädoyer abgegeben und hat gesagt, für ihn wäre es ein No-Brainer gewesen, dass Mo Salah den Ballon d'Or gewinnen hätte sollen. Jetzt ist es, wie wir wissen, Ousmane Dembélé geworden vor Lamine Yamal natürlich. Ich bringe das immer durcheinander. Mo Salah ist es nicht geworden. Würdest du dich diesem Plädoyer von, du hast ja auch viel vom PSG gesehen, würdest du dich diesem Plädoyer von Hannes anschließen oder passt das schon mit Dembélé?
Also abgesehen davon, dass man Mohamed Salah wahrscheinlich jedes Jahr immer den Ballon d'Or guten Gewissens geben kann für seine Leistungen in Liverpool, finde ich die Wahl von Dembélé schon sehr passend. Denn am Ende hat er ja durchaus die Partien in der Champions League entschieden und war ein Garant dafür, dass PSG das Triple gewonnen hat. Das darf man nicht unterschätzen und das finde ich, das gehört auch gewürdigt. Mohamed Salah hat aus meiner Sicht eine überragende Dreiviertelsaison gespielt, den FC Liverpool vor Jost zum Titel in der Premier League geschossen. Aber man darf nicht vergessen, dass Mohamed Salah nicht seine besten Spiele hatte gegen PSG. Du wirst dich erinnern, da war nicht viel von ihm zu sehen und ich glaube, um dann den Ballon d'Or zu gewinnen, dann hätte er doch eines von diesen beiden Partien entscheiden müssen und dann Liverpool in Richtung Champions League Sieg bringen müssen. Das ist nicht passiert, insofern kann ich mit dem Dembélé sehr gut leben und du wirst dich vielleicht auch an die Tränen von Salah erinnern nach dem Spiel gegen PSG. Ich glaube, in dem Moment wusste er, dass sein individuelles Ziel, diesen Ballon d'Or zu gewinnen, nicht gelingen würde, weil dafür wäre eben dieser Königsklassentriumph wichtig gewesen. Und die Spieler haben eine gute Selbsteinschätzung dafür. Und so, glaube ich, hat er das auch für sich gedeutet. Und wenn du dann siehst, wie Dembélé in den Partien, in den entscheidenden Partien aufgetrumpft ist, welche Bewegungen er da drauf hat, welche Tore er erzielt hat, die Wahl geht absolut in Ordnung. Da kann ich zustimmen.
Haken dran. So, jetzt gab es am Sonntag ein bemerkenswertes Fußballspiel. Ich gehe mal davon aus, dass du im Stadion von Arsenal warst. Und jetzt weiß ich nicht, fangen wir mal mit dem Ergebnis an. Hat Arsenal, so dumm das klingt, hat Arsenal dieses Spiel mit 1:1 gewonnen oder mit 1:1 verloren?
Sie haben es mit 1:1 gewonnen, weil sie das Tor einfach dann in der Nachspielzeit erzielt haben, mit dem sie wahrscheinlich selbst nicht mehr gerechnet haben. Ich meine, wenn du 90 Minuten da anrennst, ein Angriff nach dem anderen und einfach nicht durchkommst, dann bist du ja irgendwann mal der Verzweiflung nahe. Und ich glaube, diese Atmosphäre hat auch vorgeherrscht, als es dann auf die 90-Minuten-Marke zuging. Und das ist ja schon kurios. In den meisten Fällen haben sie es mit Flanken versucht und mit Distanzschüssen. Und einmal heben sie dann mehr oder weniger so als letzter Versuch diesen Ball über die Abwehr. Und es funktioniert auch. Und sie schießen ein absolutes Traumtor. Wenn du dann die Atmosphäre im Stadion gedeutet hast, nach diesem 1:1, das habe ich selten bei Arsenal so erlebt. Mikel Arteta ist sofort die Seitenlinie runtergerannt. Das ist jetzt nicht unbedingt Besonderes, das macht er häufiger, aber die Atmosphäre als solches, da hast du gefühlt, dass bei Arsenal irgendwas passiert ist. Und das konnte ich gut nachvollziehen, weil stell dir mal vor, sie hätten diese Partie verloren. Dann hätte es nach 5 Spieltagen geheißen, Niederlage aussetzt bei Liverpool, Niederlage zu Hause gegen Manchester City. Also wie wollt ihr eigentlich den Titel gewinnen, wenn ihr nicht mal eure direkten Rivalen in einer dieser Partien schlagen könnt? Da stand sehr viel für Arsenal auch auf dem Spiel. Übrigens auch für Mikel Arteta, der nach diesen horrenden Ausgaben unter Druck steht, mit seiner Mannschaft jetzt irgendeinen großen Titel zu gewinnen. Dieses 1:1, glaube ich, hat ihnen Selbstvertrauen gebracht und vor allem auch Ruhe im Verein, jetzt über die nächsten Wochen weiterarbeiten zu können und vor allem auch dieses Vertrauen in den Trainer aufrechtzuerhalten.
Auf der anderen Seite hat Pep Guardiola den 4. Offiziellen, ich glaube, es war die Stirn, geküsst. Er hat ihn auf jeden Fall geküsst, aber ich glaube, es war die Stirn. Und hat aber in der Tradition eines Trainers, für den sogar ich noch zu jung bin, nämlich Helenio Herrera hieß er, glaube ich, der legendäre Inter-Mailand-Coach, der das Catenaccio oder den Catenaccio erfunden hat. Hast du, und du hast in der Süddeutschen ja auch brillant drüber geschrieben, aber hast du Manchester City schon mal so konsequent langweilig verteidigen gesehen? Oder was ein aufregendes Verteidigen?
Der Unterschied zwischen dem Verteidigen am Sonntag bei Arsenal und vergangenen Situationen, wo sie ähnlich verteidigt haben, war, dass es noch nie mit dieser Intensität gemacht worden ist. Und damit meine ich vor allem den Trainer. Natürlich gab es in den vergangenen 8 Jahren unter Guardiola Situationen, in denen es darum ging, ein Ergebnis am Ende über die Zeit zu bringen. Also das ist ja auch für eine Mannschaft wie Manchester City normal, dass du irgendwann mal in der Champions League oder im Pokal oder in der Liga in eine Situation gerätst, wo du am Ende aus verschiedenen Gründen ein Ergebnis versuchst zu verwalten. Aber das, was ja Pep Guardiola am Sonntag gemacht hat und das, was sich ja dadurch abgehoben hat von all diesen anderen Anlässen war, dass er ja mehr oder weniger schon Mitte der zweiten Halbzeit hergegangen ist und einen Offensivspieler nach dem anderen ausgewechselt hat. Die standen ja am Ende da gab es überhaupt keinen Stürmer mehr. Ich erinnere mich an eine Situation, ich glaube, da war Tijani Reisas, der hat den Ball am Fuß gehabt und ist auf das gegnerische Tor gelaufen und wollte dann den Ball irgendwie nach vorne passen, hat er festgestellt, dass er schon der vorneste Spieler ist und gar keiner mehr da ist. So, und daran kann ich mich nicht erinnern. Also, dass Pep Guardiola hergeht und guten Gewissens und auch noch gut gelaunt den Erling Haaland da auswechselt und sagt, jetzt machen wir es ohne und dann noch ein paar andere und auf Ende dann da irgendwie mit 2 Fünferreihen dasteht, Manche haben sogar gesagt, es gab keine zwei Fünferreihen mehr, sondern die sind irgendwie fusioniert, und zwar eine Zehnerreihe. So habe ich das von Pep Guardiola in der Form tatsächlich noch nicht erlebt. Und die Statistiken mit lediglich 32,8% Ballbesitz spiegeln das ja auch wieder.
Das war natürlich auch früher mal die Taktik, wie man gegen Barcelona spielen musste. Also ich weiß noch, Inter Mailand, was die Saison 2010, 11, wo sie es dann auch gewonnen haben gegen die Bayern, ist halt schwierig. Da heißt es immer, naja, die haben keinen Plan B und kein Mittel gefunden. Aber wenn eine Mannschaft noch dazu mit solchen Ausnahmespielen wie Manchester City mit 10 Leuten hinten drin steht, dann versuch mal ein Tor zu schießen. Und das Lustige ist ja wirklich, wie es zustande gekommen ist mit diesem Pass hinter die Linie.
D'accord, Jens. D'accord. Es gibt im Weltfußball keine größere Herausforderung, als wenn sich ein Spitzenteam zu 11 hinten reinstellt. Noch dazu Manchester City. Mit Gianluigi Donnarumma im Tor, wo du gar nicht weißt, wo du den Ball da unterbringen sollst, weil er mehr oder weniger die komplette Fläche des Tors abdeckt. Und dann noch mit Erling Haaland im Angriff, der wirklich jeden übersprintet, der da auf dem Platz steht. Dagegen eine Lösung zu finden, ist nahezu unmöglich. Und das hat ja auch der Sonntag bewiesen, dass Arsenal sich da 90 Minuten lang abgemüht hat und dass sie dann trotzdem noch eine Lösung gefunden haben, um das 1:1 zu schießen. Das zeigt auf, warum dieses 1:1 für sie so wichtig war.
Okay. Fast noch wichtiger, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben das letzte Mal vor 2 Wochen gesprochen. Du warst da auf dem Weg zum Manchester Derby. Fast noch wichtiger dünkt mich aber dieser 2:1-Sieg von Manchester United gegen den FC Chelsea. Der Coach Ruben Amorim hat eine Idee, und wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird er von dieser Idee nicht abweichen, und sei es, dass es ihn seinen Job kostet. Wie wichtig ist es, dieses 2:1 gegen ein Spitzenteam, gegen den FIFA-Club-Weltmeister, den FC Chelsea jetzt, für vor allen Dingen den Coach?
Wenn man sich die Tabelle anguckt und das große Manchester United mit 4 Punkten aus 4 Spielen startet, dann glaube ich, gibt es keine Worte dafür, um diese Bedeutung des Erfolgs zu beschreiben. Und noch dazu vor allem auch unter den Umständen, wie er zustande gekommen ist. Wenn du das Manchester Derby angeguckt hast, dann wird sicherlich auch am Samstagabend das Spiel von Manchester United gegen Chelsea zu Hause gesehen haben. Da hast du ja das Gefühl gehabt, es hat den ganzen Regen, den es in 10 Jahren in Manchester gegeben hat, den hat es an einem Abend niedergehagelt. So, und da ist ja ordentlich was symbolisch auf Manchester United eingeprasselt. Und dass sie den ganzen Stand gehalten haben und da nicht hinweggeschwemmt worden sind, das, glaube ich, wird dieser Mannschaft ordentlich Auftrieb geben. Denn man darf eines nicht vergessen. Die Mannschaft spielt wesentlich besseren Fußball als in der vergangenen Saison. Die haben sich deutlich weiterentwickelt. Wenn du dir das anguckst, was zwischen den Strafräumen passiert, da hat Manchester United einige Spitzenwerte. Und die können sie sich auch zurecht reklamieren. Das Problem ist, dass ihnen die Konsequenz im Abschluss fehlt, vielleicht auch einfach ein Torjäger, der 20 Treffer garantiert pro Saison, und aus meiner Sicht auch in der Abwehr wirklich ein gestandener Torwart, so wie Gianluigi Donnarumma, der dieser Abwehr Sicherheit und Stabilität verleiht. Und dadurch, dass es in beiden Strafräumen nicht so richtig funktioniert, passen die Ergebnisse nicht. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Leistungen als solches sehr ansprechend sind. Das Ergebnis beruhigt natürlich jetzt die Lage und gibt der Mannschaft vielleicht auch das nötige Selbstvertrauen, um in den nächsten Spielen sich genau in diesen beiden Bereichen zu verbessern. Dass Ruben Amorim sagt, mein System ist 3-4-3 und das ziehe ich durch. Davor habe ich großen Respekt und das halte ich auch für die einzig sinnvolle Variante momentan. Denn er tut ja nicht einfach nur ein 3-4-3 aufstellen, sondern er begründet es ja auch. Und er begründet es sinnvoll. Bei Manchester United waren so viele verschiedene Trainer in den vergangenen Jahren tätig. Und vor allem auch Trainer, die ununterbrochen die Formation hin und her gewechselt haben. Und damit gab es immer Ausreden für die Spieler. Immer, es lag dann an der Formation und es lag am Trainer. Nein, es liegt an den Spielern bei Manchester United unter anderem. Und dass da ein Trainer hergeht und sagt, ich habe jetzt die Idee und das ziehen wir durch und ihr passt euch an, das halte ich in dem Moment bei der Situation von Manchester United für sinnvoll. Zumal man ja sagen muss, dieses 3-4-3 ist ja kein 3-4-3. Das verschiebt sich ununterbrochen, je nachdem, gegen welchen Gegner sie antreten. Aber von der Grundsystematik her zu sagen, wir haben da hinten diese 3 Verteidiger und dadurch stabilisiere ich meine Mannschaft, das halte ich für absolut sinnvoll. Denn ich glaube, bei einer Viererkette, dafür sind die Außenverteidiger von Manchester United nicht gut genug und auch nicht die Innenverteidiger. Insofern ist das für mich eine logische Variante, wie man diese Mannschaft aufstellen kann. Und ich glaube, die Entwicklung zeigt, dass Ruben Amorim auf keinem schlechten Weg ist.
Dennoch sage ich jetzt hier aus der Erfahrung der letzten Jahre in Deutschland, und du hast ja natürlich auch beobachtet, dass Benjamin Šeško ist nicht die Lösung da vorne. Weil der hat ja schon in der Bundesliga wenige Tore geschossen, zu wenige Tore. Und also das ist, der wird es nicht rausreißen. Oder hast du da mehr Hoffnung als ich, Sven?
Solange dieser Benjamin Šeško in jedem Spiel ein Kopfballduell gewinnt, wohin dann dieser Mbeumo in den freien Raum stürmt und eine rote Karte provoziert, glaube ich, werden sie mit dem Benjamin Šeško leben können. Aber ich bin bei dir, Jens. Das ist auch der Eindruck, den ich habe jetzt nach den ersten Spielen. Er hat in Manchester noch nicht richtig Fuß gefasst. So, jetzt kann man noch ein bisschen ihn zugute halten, dass er natürlich jetzt kaum Eingewöhnungszeit hatte und er natürlich auch erstmal diesen Wechsel verkraften muss und ist sicherlich auch noch an der Fitness hapert, aber die Frage ist, ob Manchester United mit diesem Transfer richtig lag. Aber wenn sie damit nicht richtig liegen, ich glaube, das kann man dann nicht in die Schuhe vom Trainer Ruben Amorim schieben. Und ich glaube, der würde alle möglichen Spieler nehmen, Hauptsache sie treffen das Tor. Das war eine Entscheidung des Vereins, die natürlich auch unter den Umständen passiert ist, dass halt United mittlerweile nicht mehr jeden Torjäger bekommt, den sie gern haben möchten. Und das Interessante ist ja, dass sie mit Cunha und Mbeumo zwei Spieler aus der Premier League geholt haben. Beide funktionieren. So, aber Šeško kam natürlich aus Deutschland und hat natürlich wesentlich größere Eingewöhnungsprobleme als die anderen beiden. Insofern, das wird sich ein abschließendes Urteil möchte ich mir noch nicht erlauben. Dafür gebe ich Šeško noch ein bisschen Zeit. Wenn er weiter diese Vorlagen liefert, ist es in Ordnung. Aber ich glaube, von einem, der so viel Geld gekostet hat, wird man irgendwann mal, so wie du es erwähnt hast, erwarten, dass er auch ein paar Tore erzielt.
Und weil du das mit der Eingewöhnungszeit ansprichst, du hast mir ja selbst gesagt, nach dieser Partie zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal, dass Florian Wirtz nicht verletzt war, sondern einfach Krämpfe hatte und fertig war, weil er mit dieser Belastung noch nicht vertraut ist. Und etwas Ähnliches hat, glaube ich, auch ein Mannschaftskamerad über Nick Woltemade gesagt. Ist das ein Armutszeugnis für die deutsche Bundesliga, dass eben die Intensität hier, also ich sitze jetzt zwar gerade in Kitzbühel, aber hierzulande sage ich trotzdem, hierzulande einfach um so vieles geringer ist als in der Premier League.
Die Premier League ist halt eine andere Liga jetzt.
Okay, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich glaube, dass man vielleicht mit diesen Vergleichen dahingegen vorsichtig sein sollte, weil es halt einfach unterschiedliche Ansätze sind in gewisser Weise und man nicht immer alles eins zu eins irgendwie übertragen kann. Die Premier League ist dahingehend natürlich einfach eine faszinierende Liga, weil sie sportlich extrem ausgeglichen ist, weil die Qualität der einzelnen Mannschaften und der einzelnen Spieler extrem hoch ist und weil sie dazu noch den Ansatz wählen, dass der Schiedsrichter aber bitte nur dann eingreift, wenn es unbedingt notwendig ist, weil wir wollen doch diese 22 Topspieler da auf dem Feld sehen und eher nicht den Schiedsrichter. Aus dieser Gemengelage mit der Tradition des Kick-and-Rush-Fußballs in England, mit dem, dass die Zuschauer natürlich permanent Aktionen haben wollen und das eigentlich nicht erlauben, dass ein taktisches Spiel zustande kommt, weil es einfach hin und her gehen muss, kommt halt einfach ein enorm intensives, enorm rastloses Spiel zusammen. Ich glaube, dass man das in der Bundesliga nicht einfach so replizieren kann. Da müsste man schon verschiedene Dinge ändern. Dafür hat wahrscheinlich der deutsche Fußball andere Vorteile, die in England nicht so sehr im Fokus stehen. Fakt ist, und es lässt sich nicht bestreiten, dass wenn Spieler aus der Bundesliga kommen, übrigens aber auch aus der italienischen Liga und manchmal auch aus der spanischen, dann tun sie sich schwer, sich einzufinden. Vor allem eben aufgrund dieses enormen Spieltempos, weil das sorgt ja dafür, dass du ja kaum Zeit hast am Ball. Und wenn du kaum Zeit hast am Ball, dann musst du alle Aktionen, wo du gedacht hast, dass du sie in Deutschland schon in Höchstgeschwindigkeit ablieferst, dann musst du sie in England nochmal schneller machen. Das ist gar nicht mal so einfach. Und wenn du dann Florian Wirtz ansprichst, da habe ich dann teilweise auch das Gefühl, wenn ich ihn beobachte, dass er das merkt und dass er natürlich das jetzt unbedingt trotzdem beweisen will. Und der läuft da über den Platz nach links und nach rechts, nach vorne und nach hinten und will unbedingt angespielt werden. Aber ich glaube, dadurch, dass er permanent in Bewegung ist, wird es immer noch schwieriger, ihm irgendwo den Ball an Fuß zu geben. Weil du natürlich als Mitspieler auch unsicher bist. Kommt er jetzt entgegen oder macht es im nächsten Moment doch wieder anders? Insofern benötigst du da auch ein bisschen Ruhe und ein bisschen Gelassenheit und musst dich einfach an diese Dinge einpassen. Wichtig ist mir allerdings zu sagen, dass natürlich halt auch einfach keine Generalsache ist, denn wenn du an Liverpools Stürmer Hugo Ekitike denkst, der kommt auch aus der Bundesliga und der hat mittlerweile nahezu in jedem Spiel, das er für Liverpool absolviert hat, getroffen. Aber da kommt es dann auch auf individuelle Situationen an, wie starte ich rein, gelingt mir gleich die erste Aktion und erhalte ich dadurch Selbstvertrauen. Aber grundsätzlich, und das gilt auch für Ekitike, im physischen Bereich müssen die sich alle an diese Liga gewöhnen.
Ja. Aber eben genannter Stürmer des FC Liverpool ist in Ungnade gefallen bei seinem Coach, weil er sich eine dämliche rote Karte erlaubt hat. Ja, so Liverpool 11-5 Tore, 5 Spiele, 5 Siege. Um nochmal ganz kurz abschließend bei Newcastle zu bleiben. 5 Partien gespielt, erst eine verloren, aber Sven, erst 3 Tore geschossen. Und es gibt nur eine Mannschaft, die weniger Tore geschossen hat, nämlich Aston Villa. Die Wolves haben, glaube ich, gleich viele Tore geschossen. Nick Woltemade ist ein Spieler, der, finde ich, in den vergangenen 6 Monaten extrem schnell zu einer Berühmtheit gelangt ist und damit auch unter Druck gekommen ist, wo ich nicht genau weiß, ob das seiner Klasse entspricht. Was hast du bis jetzt von Woltemade gesehen, außer dass er ein Tor geschossen hat, dafür gefeiert wurde? Wie viel Zeit muss man ihm geben, denkst du?
Eigentlich muss man ihm alle Zeit der Welt geben. Das Problem ist nur, dass Newcastle United diese Zeit nicht hat. Und du hast eben gerade gesagt, dass sie erst 3 Türchen geschossen haben. Also stell dir mal vor, dieser Nick Woltemade hätte dieses eine Türchen nicht geschossen. Dann hätten sie nur 2 und es wären gerade mal 4 Punkte in der Tabelle. Ich glaube, das ist die große Problematik in Newcastle. Und das wussten sie ja auch. Sie haben sich ja wochenlang um alle möglichen Stürmer in Europa bemüht. Das hat nicht funktioniert. Und dann war natürlich Nick Woltemade eine der letzten Auswege, die der Club hatte. Und das haben, die haben sie dann auch fulminant genommen. Es war ja fast eine Machtdemonstration, dieser Transfer. Wir zahlen, was ihr wollt. Hauptsache, wir bekommen den Spieler. Und ich glaube, dass der Spieler als solches schon gut in die Premier League passen könnte und sicherlich auch das Potenzial hat, um auf dem Niveau mitzuspielen. Aber überleg mal, wenn wir über Florian Wirtz reden, dass der Eingewöhnungsprobleme hat. Florian Wirtz ist seit Juli in Liverpool. Der hat die gesamte Vorbereitung mit absolviert. Jetzt versetz dich mal in Woltemade rein. Der kam am letzten Transfertag. So, wenn man dann diese Zeit aufaddiert, die Wirtz schon länger in Liverpool ist als Woltemade in Newcastle, dann sind wir irgendwann mal an Weihnachten, um das fair beurteilen zu können. Und ich glaube, da ist einfach die Schwierigkeit für Newcastle in der aktuellen Situation, dass sie dringend eine Lösung brauchen. Aber diese Lösung momentan noch nicht so offensichtlich ist, weil natürlich Woltemade mit seinem Alter auch eher ein Transfer dann ist für die nächsten Monate als für den nächsten Tag. Insofern glaube ich, dass der Verein sich durchhangeln wird müssen, ein bisschen Woltemade, ein bisschen andere Spieler. Ich meine, sie haben ja schon Talent in ihrer Mannschaft. Da kicken Leute wie Anthony Gordon, da kicken Leute wie Joel Linton, Guimaraes. Also die können auch durchaus mal ein Tor schießen. So, aber natürlich fehlt ihnen dieser Alexander Isak, der in den vergangenen Jahren halt immer 20 Tore garantiert hat und der halt einfach immer getroffen hat, um diese ganzen engen Spiele zu entscheiden. Newcastle war immer eine Mannschaft, die über eine formidable Defensive verfügt hat und ganz schwer war, für die Top-Teams zu spielen. Und so war es dann auch häufig gegen vermeintliche Mittelklasse-Mannschaften oder die abstiegsgefährdeten Teams. Aber am Ende hat Isak den Unterschied gemacht. Und wenn du diesen Unterschied rausnimmst, dann bekommst du genau die Situation, die sie jetzt haben, nämlich ganz viel 0-0. Und dafür werden sie eine Lösung finden müssen. Und Nick Woltemade soll ein Teil der Lösung sein.
Ganz viel 0-0 ist genau das Gegenteil von dem, was ich dir fürs Wochenende wünsche. Sven, welches Spiel wirst du live im Stadion beobachten?
Für deinen Lieblingstrainer habe ich mir freigenommen.
Nein, wirklich, wirklich. Unbesiegt noch und mit nur 2 Gegentoren. Gegen wen spielen sie denn?
Ich musste ihn erwähnen. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewartet. Ja, wann kommt er denn? Wann erwähnst du ihn denn? Aber du warst extrem hartnäckig dieses Mal. Ich habe mir gedacht, okay, wenn du so viele andere Prioritäten hast, dann möchte ich da nicht reinkrätschen. Ja?
Ich war diszipliniert, möchte ich sagen. Gegen wen spielt Crystal Palace?
Ja, gegen den FC Liverpool am Samstag. Das ist das Topspiel der Premier League, wenn man das nach tabellarischen Gesichtspunkten sieht. Und das, wie Oliver Glasner das hinbekommen hat, gerade eben haben wir über diejenigen Teams gesprochen, die meisten Tore schießen. Wenn wir über diejenigen reden, die wenigsten kassieren, ist Crystal Palace vorne, zusammen mit dem FC Arsenal. Lediglich 2 Gegentreffer in 5 Spielen. Und daran lässt sich erkennen, wie wichtig es war, dass der Club den Kapitän Magee nicht abgegeben hat zum FC Liverpool am letzten Transfertag. Das ist der überragende Verteidiger der Mannschaft und diese Qualität werden sie hinten benötigen, weil sie vorne dann doch ein bisschen was verloren haben durch den Abschied von Eber Elche.
Tja, wenn ich jetzt Oliver Glasner persönlich kennen würde, würde ich sagen, grüß ihn bitte von mir. Aber anyway, grüß ihn bitte von mir. Sven, eine große Freude, wie immer. Wir hören uns in 14 Tagen und ich wünsche mir noch mehr Spannung in der Premier League und also einen Sieg von Crystal Palace an diesem Samstag im Topspiel. Pause!
Ich bin mir sicher, Oliver Glasner hört uns hin und wieder zu.
Ich bin mir auch sicher. Kurze Pause.
Hier ist Dominik Klein, Nationalspieler vom THW Kiel und ihr hört Sportradio 360.de.
Big Show 728 und ich freue mich sehr, dass wir nach längerer Zeit mal wieder beide Handballgötter am Start haben. Zum einen, apropos Götter, Markus Götz. Guten Morgen, lieber Götzi.
Das ist mir auch noch nicht passiert, dass ich als Gott angesprochen wurde. Das
will
ich
direkt von mir beißen
und einen wunderschönen guten Morgen in die Runde wünschen.
Und wir freuen
guten
uns
Morgen. Auch. Guten Morgen, ich würde mich auch mal zurückschrauben auf einen Boten. Vielleicht einen Himmelsboten, aber nur ein Bote.
Der die erste Langspielplatte, die meine Großmutter mir von Otto Walkes geschenkt hat, hieß Otto der ostfriesische Götterbote. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
So. Also nur ganz kurz zu Otto. Ich war zum ersten Mal in meinem ganzen Leben bei einer Veranstaltung dieser Art, nämlich beim Deutschen Fernsehpreis. Wann war das? Vor 2-3 Wochen. Und da wurde Otto für sein Lebenswerk geehrt und hatte natürlich am Ende einen Auftritt. Und das hat mich echt gefreut, den mal live zu sehen, in seiner unnachahmlichen Art. Das wird euch genauso gehen, der war einfach immer da und ich kann immer noch über ihn lachen. Das war ein schönes Erlebnis.
Otto ist ein extrem guter Musiker, finde ich, wer ihn live gesehen hat. Also was der mit der Gitarre aufführt, er soll, das kann ich nicht beurteilen, ein sehr guter auch Maler sein. Oder ja, ich weiß gar nicht, Maler ist, glaube ich, nicht Maler und Anstreicher, sondern Artist, der etwas auf die Leinwand bringt. Und ich war einmal mit dem Robin, war das mit meinem Sohn, in einem Konzert von ihm im Zirkus Krone. Der ist ungelogen eine Stunde nach seinem Konzert noch da gesessen, hat mit jedem ein Selfie gemacht, hat alles unterschrieben, was ihm unter die Nase gehalten wird. Super Typ. Und auch ein Tennisfan. Aber es soll um Handball gehen. Götzi, warum Erlangen? Warum spielt Erlangen gegen Magdeburg unentschieden und hätte die Partie sogar gewinnen können? Was ist da los in Erlangen?
Was ist da los? Also das zu erklären, fällt mir auch ein paar Tage später noch nicht einfach. Ich war zugegen bei diesem Spiel. Also ich komme in diese Halle und natürlich mit den Eindrücken aus den letzten nicht nur Wochen, sondern Monaten eines bärenstarken SC Magdeburg, das werdet ihr auch mitbekommen haben. Viele Experten haben sich schon hinreißen lassen, dem SCM die zu Null-Saison zuzutrauen. Dann komme ich da an und dann führe ich wie üblich meine Gespräche vor dem Spiel und dann kommt irgendwann Ole Ramel, der neue sportliche Leiter des HC Erlangen, zu mir und sagt, du, komm mal kurz, ich muss dir noch was anderes erzählen. Also von 4 Verletzten waren bereits bekannt und dann waren es am Ende 8. Und dann hat er mir schön ins Notizbuch diktiert, wie die 5 A-Jugendspieler heißen, von denen ich noch nie was gehört habe zuvor. Und dann war für mich eigentlich klar, alles klar, die Fahrt nach Erlangen hättest du dir sparen können oder nach Nürnberg. Das wird gar kein Handballspiel. Wirklich, das war spontan meine Haltung. Und dann sind Sachen passiert, die für mich wirklich außergewöhnlich waren. Für mich eine der größten Überraschungen der letzten Jahre in der Bundesliga. Erlangen hat einen Modus gefunden, keine Ahnung, die haben tatsächlich irgendwie alle an sich geglaubt. Den Jungs hat man offenbar eingetrichtert, ey, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber macht einfach, weil genau so haben sie gespielt. Alle sind über sich hinausgewachsen und Bennett Wiegert hat es, finde ich, im Interview nach dem Spiel auf den Punkt gebracht. Er meinte, wahrscheinlich hat uns der Blick auf die Aufstellung der Erlanger vorm Spiel nicht gut getan. Das kriegt dann wahrscheinlich irgendwo in deinen Hinterkopf rein, obwohl das ja alles Mentalitätsmonster sind beim SCM. Und die haben eben nicht diesen Modus gefunden, den es gebraucht hätte für dieses Spiel. Und dann war es am Ende tatsächlich, das ist richtig, war es eher glücklich für Magdeburg, dass sie da unentschieden spielen. Für mich waren das am Ende zwei nicht unwesentliche Schiedsrichterentscheidungen gegen Erlangen. Einmal 2 Minuten, und einmal nicht gegebenes Stürmerfoul. Also, das ist dabei rausgekommen. Ganz außergewöhnlicher Abend, sehr speziell, war wirklich interessant dabei zu sein.
Die Magdeburger, Uwe, haben sie ja damit immer noch in der Hand, nach 5 Spieltagen aus eigener Kraft deutscher Meister zu werden. Sagt das irgendwas über Magdeburg aus? Darf man denen das auch mal zugestehen, dass sie halt dann ein Spiel haben, wo sie mit Glück und viel Heimweh dann halt den Punkt noch holen?
Ja, und eine sehr geringe Distanz zwischen Europapokal und Bundesliga. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass die wenig Zeit hatten. Das ist mittlerweile so, dass man eben nur einen Reisetag dazwischen hat, den man sich natürlich auch nicht gescheit vorbereiten kann, das ist auch klar. Aber dennoch hat das ein bisschen verwundert und nach dem 5. Spieltag ausrufen, dass Magdeburg mit 0 Verlustpunkten Meister wird, finde ich, ist eine abenteuerliche Prognose. Bei der Spitzengruppe, wo, glaube ich, mehrere Mannschaften den SCM auch schlagen können an einem guten Tag. Also da wird keiner mit 0 Punkten am Ende durchgehen. Das hat mich auch ein bisschen verwundert, muss ich wirklich sagen. Und dass die HC Erlangen so ein Zeichen setzt, finde ich schon auch bemerkenswert und spricht natürlich auch für die gute Jugendarbeit. Also wenn wir das die letzten Jahre verfolgen, haben die sehr viele Mannschaften in der B- und A-Jugend immer wieder mit in die erweiterte deutsche Spitze gebracht. Also da sind mit Sicherheit ein paar ganz gute Jungs dabei, die auch mithalten können, aber natürlich nicht gegen einen Champions-League-Sieger wie den SCM. Aber das ist vielleicht auch jetzt in diesem heißen Herbst genau der richtige Tritt vors Schienbein, bevor dann die direkten Duelle gegen die Spitzenclubs aus der Bundesliga kommen.
Der HC Erlangen ist amtierender A-Jugendmeister gerade.
Naja, zum Beispiel.
Ist es, und ich habe das ja auch öfter gehört, das, was Uwe gerade sagt, Götze, das haben ja die Basketballspieler auch erzählt, dass also die Basketball-Experten vielmehr, dass wenn du im Europacup spielst und dann 2 Tage später wieder in der BBL, dass das natürlich auch verständlicherweise schwierig ist mit dem Reisen. Und da sage ich bei aller Liebe zum Basketball, beim Handball ist es aus meiner Sicht ja noch viel krasser, weil Handball so viel mehr Kontakt hat als Basketball. Würdest du da d'accord mit mir gehen?
Ja, vor allem die Schlüsselspieler stehen ja auch länger auf dem Feld. Beim Basketball ist die Spielzeit 40 Minuten und du kannst ja mal gucken, also im normalen Saisonbetrieb, jetzt nicht Playoffs Crunch Time, da spielen Schlüsselspieler vielleicht 25 Minuten, wenn überhaupt. Beim Handball spielen die 50 Minuten, die Schlüsselspieler. Also hast du schon allein von der Zeit her die doppelte Belastung. Dann hast du beim Basketball vermutlich auch noch deutlich mehr Unterbrechungen. Also das denke ich schon auch, dass die Einzelbelastung pro Spiel für einen Topspieler, für einen Schlüsselspieler höher ist beim Handball. Den Körperkontakt kannst du natürlich auch noch mit dazu nehmen. Dennoch würde ich sagen, die spielen am Donnerstagabend in Barcelona, vollkommen richtig, fliegen am Freitag von Barcelona direkt nach Nürnberg und sind dann vor Ort und haben dann einen Tag später dieses Spiel. Also das ist mir vollkommen klar, dass das aus sportwissenschaftlicher und medizinischer Sicht nicht die optimale Regeneration ist. Aber eine Mannschaft wie der SC Magdeburg ist schon zigfach mit so einer Situation klargekommen. Ich glaube, dass die mentale Komponente da mindestens, die deutlich größere Rolle spielt. Ja? Du gewinnst zum ersten Mal im Palau Blaugrana, das war auch ein komisches Spiel übrigens, 22-21, nicht zur Halbzeit, sondern am Ende. Magdeburg macht 7 Tore in der zweiten Hälfte und gewinnt trotzdem in Barcelona. Da hätte ich tatsächlich so ziemlich alles dagegen gewettet, wenn mir die Wette angeboten worden wäre vorm Spiel. Und du kommst von diesem emotionalen Hoch, hey, wir gewinnen tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal in Barcelona, und dann kommst du in diese Situation in Erlangen, und das glaube ich tatsächlich, dass sowas passieren kann. Selbst solchen Typen, und es sind ja wirklich echte Typen, die Benedikt Wieger da beim SCM zusammengesammelt hat, dann bist du da in Erlangen. Natürlich weißt du, dass die gut gespielt haben jetzt zum Saisonstart. Aber da guckst du da hin und denkst dir, boah, wer ist denn das? Das ist doch nur menschlich, wenn dir das in die Glieder und in den Kopf kriecht und du das Gefühl hast, okay, da kommen wir heute schon durch, zur Not auch mit 80-85%. Und dann hat, und das muss man einfach respektieren, Erlangen wirklich, wirklich, wirklich gut gespielt. Sehr diszipliniert. Was übrigens auch für mich faszinierend war, da spielten ein 21-Jähriger und ein 20-Jähriger im Mittelblock. Die spielen durchgehend Mittelblock. Der eine hat noch nie ein Bundesligaspiel gemacht von den beiden. Und wie gut die das machen gegen die besten 1-1-Spieler der Welt. Alter, da fällst du vom Sitz. Und das war schon, und deswegen, man ist schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen, so hatte ich das Gefühl, wenn man das genau angeguckt hat, was da passiert ist, das war außergewöhnlich.
Okay.
Ja, aber Götze, das ist ja genau, das ist genau der Grund, warum viele Spieler sagen, 2-3 Jahre Bundesliga ist okay, aber dann gehen wir lieber mal nach Westbrem oder woanders hin, wo das Alltagsgeschäft nicht so eine Mühle ist wie die deutsche Bundesliga. Das ist genau das Beispiel. Na, du gewinnst in Barcelona, was kriegst du dafür? Du kriegst einen Unentschieden in Erlangen, 2 Tage später.
Ne? Ja, ich verstehe die Blickrichtung natürlich, insbesondere wenn du einfach sagst, hey, wenn ich so mache, kann ich 3, 4, 5 Jahre länger spielen. Das macht natürlich was auf dem Konto, ja. Gleichzeitig gibt's ja zum Glück auch noch genug Topspieler, sonst wäre ja Gitzel auch schon wieder weg, zum Beispiel, oder Domagoj Duzniak, der sich jetzt, glaube ich, 15 Jahre lang die Mühle Bundesliga angetan hat oder noch länger. Wann ist der gekommen? Vom HSV, von Zagreb zum HSV? Boah, also ewig auf jeden Fall. Zum Glück gibt's ja auch noch welche, die diesen Wettbewerb lieben und diesen Wettbewerb haben wollen und nicht nach Tata Dingsbums fahren wollen und zwar 220 Leuten mit Westbrem 48-12 gegen irgendjemand gewinnen wollen. Also ja, gibt's die Thematik natürlich, klar.
Jetzt kommt's nicht so oft vor, dass die Süddeutsche Zeitung Platz findet im Sportteil, Uwe, um über Handball zu berichten, aber Carsten Scheele hat genau das getan, nämlich gestern, und hat über den jungen Mann von den Färöerinseln, ich versuche mich gar nicht an seinem Namen, er ist ja auch schon ein bisschen...
Elias Ellefsen Aschipagötu.
Herrlich. Skippy hebt Skippy ab. So heißt der Artikel, Uwe. Jetzt sind die Kieler als einzige Mannschaft noch verlustpunktfrei. Völlig klar, erst 5 Matches gespielt. Erste Frage, was hat sich bei Skippy verändert aus deiner Sicht? Zweite Frage, wie ist die Situation jetzt im Tor, wo 2 Legenden in Kiel am Start sind?
Also ich glaube, dass Herr Wolf mittlerweile mit der Situation besser klarkommt als seinerzeit, bevor er sich dann abgemacht hat von Kiel. Und ich glaube, bei Skippy hat einfach auch ein Reifeprozess eingesetzt. Ja? Also der ist ja nach Kiel gekommen mit dem Status, der will nur spielen. Und mittlerweile übernimmt er, glaube ich, wirklich auch sehr kompetent Verantwortung. Und Menschen werden älter und gewöhnen sich auch irgendwo an diese Bundesliga, ja, dass man auch nicht immer glänzen kann, aber dass am Ende der Sieg steht, Mund abputzen und dann kommt eben das Spitzenspiel und da muss man einen Gang hochschalten. Ich glaube, dass diese Steuerung bei ihm jetzt viel besser funktioniert und dass das damit zu tun hat, dass er in diesem Stahlbad sich jetzt besser zurechtfindet.
Okay. Gut, dann lasset uns vielleicht noch ein Wort verlieren. Götzi, du warst, glaube ich, in Stuttgart und hast dort für Hand auf Harz mit dem Stuttgarter Coach gesprochen. Was darfst du uns verraten? Hier, ohne zu viel zu verraten.
Das finde ich cool. Hand auf Harz finde ich ziemlich cool.
Sag mal, Uwe, was ist denn mit dir los? Hand auf Harz heißt der offizielle Podcast der Handball-Bundesliga und den gibt's seit 8 Jahren.
Nein.
Natürlich gibt es den Podcast seit 8 Jahren. Ich mache ihn erst seit 2, aber den gibt es seit 8. Den hat Schmieso auch angefangen. Hand auf Harz.
8 Jahre schon.
Das, Leute,
8 Jahre schon.
Das ist ein Stich in mein Herz. Aber jetzt.
Nein, Moment.
Also ich dachte, so heißt der. Hand aufs Herz, genau.
Nein, Hand aufs Herz heißt er natürlich.
Aber Götzi, das können keine 8 Jahre sein. 8 Jahre ist unmöglich. Also es war 2019.
Ich habe gerade nochmal überlegt, 2019 ging es los. Okay. 100%, 6 Jahre. Aber das hätte man schon bemerken können, wenn man so eifrig...
Uwe und ich haben es ja bemerkt. Ja, Uwe und ich haben es ja bemerkt. Was erzählst du uns aus Stuttgart? Was ist in Stuttgart los, Götzi?
Also das lohnt sich wirklich, dieses Gespräch anzuhören, denn Micha Kaufmann ist durch und durch außergewöhnlich. Er hat übrigens ganz klar, also wirklich genau so formuliert, einen Titel für den TVB Stuttgart in den nächsten 4, 5 Jahren angekündigt. Und er hat erklärt, wie es zu dieser Spielweise mit den vier Rückraumspielern gekommen ist, nämlich durch einen Zufall. Das ist, das müsst ihr echt hören. Das ist verrückt. Das hat er so aus der Not heraus bei einem Spiel kreiert. Und das fand er ganz interessant und dann weiterentwickelt entsprechend.
Götze, hilf mir bitte. Welcher ist der im Basketball sagt man, okay, der Pokal im Basketball ist der kürzeste Weg zum Titel.
Ja.
Gilt das auch für den TVB Stuttgart, dass die denken, irgendwie kommen wir ins Final Four und dann erwischen wir einen Sahnewochenende?
Keine Ahnung, ob das, also klar, also vermutlich oder nicht vermutlich, ganz sicher wäre der Pokal, ich will nicht sagen am leichtesten zu gewinnen, aber vom Weg her ist es der kürzeste Weg. Es ist einfach so. Also Meisterschaft, das ist schon verdammt weiter Weg aus dem Abstiegskampf zur Meisterschaft. Hey, der ist einfach total überzeugt, A, von dem, was die da gerade entwickeln, B, vom Standort Stuttgart, der ist total überzeugt davon. Er glaubt, dass alles da ist, was es braucht, um nachhaltig erfolgreich Spitzenhandball anzubieten dort. Ja? Wirtschaftliches Umfeld, Halle, Vereinsstruktur, Nachwuchsarbeit, Einzugsgebiet. Also was ich schon seit längerem immer wieder höre, weil meine Kontakte ja also zu den Leuten in Stuttgart ganz passabel sind, die haben jetzt schon einen sehr vernünftigen Etat. Da ist vielleicht auch nicht das Optimum bislang draus gemacht worden. Und da stehen auch noch potente Firmen bereit, die sagen ja, Leute, in dem Moment, wo ihr uns glaubhaft machen könnt, dass wir vorne mitspielen können, können wir noch mal reden. Ja? Das ist wohl die Gemengelage in Stuttgart.
Okay, schön. Uwe, gib uns zum Abschluss noch die Gemengelage in Leipzig. Wird das so schlimm bleiben? Waren bis jetzt die Gegner zu stark? Muss sich Leipzig tatsächlich Sorgen machen, auch wenn wir erst 5 Spieltage hinter uns haben?
Das glaube ich aus der Ferne schon, weil da waren doch auch Spiele dabei. Gut, gegen Kiel zu Hause geht's halt nicht, klar. Mhm. Aber es gab andere Spiele, wo sie hätten schon punkten können. Und ist kein guter Start, sagen wir mal so. Ist jetzt nicht der Untergang des Abendlandes in Leipzig, aber ist keine gute Prognose.
Okay. Prognostizieren wir noch schnell das Wochenende. Götzi, wirst du beim Handball sein? Wirst du in der Bundesliga-Konferenz sein? Wo hören wir dich, Götzi?
Nee, ich werde nicht in der Bundesliga-Konferenz sein, weil ich für Sky arbeite und nicht für The Zone.
Leider.
Ja.
Was war das nochmal mit Hand of Hearts? Was ist das? Nein, wo bist du denn, Götze, am Wochenende, bitte?
Nee, ich bin am Samstag in der zweiten Liga in der Konferenz und am Sonntag. Es ist so, dass das aktuelle Rechtepaket sieht ja die Sonntag-Live-Spiele, also live bei The Zone.
Ja.
Aber Sky darf direkt nach Abpfiff quasi Tape Delayed die Spiele auch in voller Länge zeigen. Und am Sonntag spielt der VfB in Köln und da werde ich mich drum kümmern.
Das ist ein richtig schönes Spiel, finde ich.
Das ist ein richtig schönes Spiel, genau. Aber der VfB muss ja erstmal heute Abend international ran.
Ja, das schauen wir uns auch an. Uwe, hören wir dich am Wochenende?
Nein, also ich hatte gestern Champions League Handball mit Nord gegen Kolstadt und dann spiele ich natürlich Tennis die nächsten Tage, ist ja klar. Ja,
selbstredend spielt der Tennis. Überhaupt keine Frage. Großartig. Dann bedanke mich bei euch beiden. Danke, Uwe, danke, Götzi. Kurze Pause in der Big Show 728.
Servus, hier spricht Fritz Klopfer und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 728 und nicht nur die gesamte Golfwelt. Ich glaube, jeder Sportfreund blickt auf das kommende Wochenende mit erhöhter Erregung. Und vom Kommentatorenplatz aus muss und wird, so kennen wir ihn, die Contenance behalten. Adrian Grosser von Sky. Grüß dich, Adrian.
Ich grüße dich, Jens. Hallo.
Es geht selbstredend um den Ryder Cup und Adrian, man sagt ja manchmal bei Fußballmannschaften gerne, naja, das Team ist der Star. ist es ein kleines bisschen legitim, dass wir an diesem Wochenende beim Ryder Cup sagen, naja, eigentlich ist der Black Course in Bethpage auf Long Island der Star.
Absolut. Also ich denke mal, es wird sowieso viele Stars geben in den kommenden Tagen. Du hast es angesprochen, der Golfplatz selber, zu dem ich gleich kommen werde, die beiden Mannschaften selbstverständlich, immerhin treten da 24 der weltbesten Spieler gegeneinander an und das Sportliche sollte natürlich immer im Vordergrund stehen, aber auch die Fans und das New Yorker Publikum ist ja bekannt als sportbegeistert, als fanatisch. Also auch die Fans werden die Stars sein und sie werden sich vor allem so feiern, weil seit Wochen in den US-Medien, es gibt kein anderes Thema als der Ryder Cup im Sport. Und vor allem die Fans werden immer wieder genannt und die werden sich da selbst zelebrieren, das kann man so sagen. Also es gibt wahnsinnig viel zu berichten. Du hast den Platz angesprochen, der sogenannte Black Course im Bethpage State Park von Long Island, direkt vor den Toren New York Citys gelegen, gilt als einer der schwersten Plätze der Welt, einer der besten öffentlichen Golfplätze. Die New Yorker Golfer, die übernachten zum Teil also schon eine Nacht vor der möglichen Abschlagzeit auf dem Parkplatz vor dem Gelände, um tatsächlich am frühen Morgen mit die Ersten zu sein, um überhaupt eine Startzeit zu bekommen. Der Golfplatz ist für New Yorker gemeldete Personen relativ erschwinglich zu spielen. $70 kostet das Ganze. Aber dann kommst du an den ersten Abschlag, ja, und da wartet schon ein Riesenschild auf dich mit einer Warnung. So was ist einmalig in der Golfwelt, ja. Nach dem Motto, wollen sie sich das wirklich antun, diesen schweren Golfplatz zu spielen und da Spaß zu haben die nächsten Stunden. Das muss man sich mal vorstellen.
Und es sind ja nicht nur die Amateurgolfer, die dort möglicherweise keinen Spaß haben. Ich erinnere mich, Adrian, 2002 war es, glaube ich, als Tiger Woods dort die US Open gewonnen hat. Und meine Erinnerung, es ist jetzt dann doch schon ein paar Jährchen her, aber nicht nur Tiger, sondern alle hatten eigentlich bei jedem einzelnen Loch zu kämpfen. Was ist es, das diesen Kurs so schwierig macht? Ist es die Schmäle der Fairways? Sind es tiefe Bunker? Was macht diesen Platz so einzigartig schwierig?
Ja, es ist absolut die Gesamtheit. Du hast zwei Elemente angesprochen. Es ist ein Platz, ein unglaublich langer Golfplatz. Ja, du hast allein 7 Par-4-Löcher über 450 Meter. Das ist anderswo in Europa, in Deutschland ein Par-5. Ne? Und also du musst sehr lang sein vom Abschlag, musst sehr präzise sein. Ansonsten beginnen die Probleme, aus dem Rough zu kommen. Das ist unangenehmes Gras, hohes, dichtes Gras. Dann sind die Grünen sehr stark durch Bunker beispielsweise geschützt. Also du musst die Grüns am besten ja mittig anspielen, weil sie auch zum Teil stark onduliert sind. Das ganze Gelände ist wahnsinnig hügelig, das denkt man gar nicht. Man braucht eine sehr gute Kondition auch. Und also es ist ein echter Test. Das ist ein Golfplatz, der hat mittlerweile 3 Majors schon ausrichten dürfen. 2 US Open, eine PGA Championship. Und die FedEx Cup Playoff Turniere der vergangenen Jahre beim Barclays fanden auch dort statt. Also es ist ein sehr bekannter, gefürchteter Austragungsort.
Und Adrian? Ich kenne doch, du sicherlich auch, ich kenne mehrere Leute, die vor 2 Jahren in Rom dabei waren, beim Ryder Cup.
Ja.
Aber es scheint mir, ich habe einen guten Kumpel in New York, in der Nähe von New York, der wohnt auf Long Island, ungefähr, würde ich sagen, eine Dreiviertelstunde mit dem Auto entfernt vom Black Course in Bethpage. Und das ist ein großer Golffan und für den spielt Geld für ihn eine Rolle, aber jetzt nicht so sehr wie bei mir. Dem wäre es wurscht gewesen. Der hat keine Chance gehabt, an ein Ticket zu kommen. Weiß man, war das in Rom jetzt so einfach, weil dort einfach doppelt so viele Zuschauer möglich waren auf dem Kurs? Oder ist Bethpage einfach in der Nähe von New York? Gibt es da zu viel Verrückte, Amerikaner sowieso, denen das Geld wirklich egal ist?
Ja, das spielt überhaupt keine Rolle. Also ich meine, New York City ist eine Millionenmetropole und der ganze Großraum von New York City da gibt es so viele Golfplätze. Ja, allein in diesem Park, von dem wir sprechen, in dem der Black Course beheimatet ist, dieser Bethpage State Park, da gibt es ja 5-18 Lochplätze. Das muss man sich mal vorstellen, ja, was das für Dimensionen sind, für Größenordnungen. Und ja, und der Sport ist Golf ist nun mal auch ein Volkssport dort, ja, und die Gelegenheit ist einmalig, an so einem Event teilzunehmen. Das Ganze ist auch unheimlich durch die Medien in den letzten Wochen, Monaten aufgepusht worden. Ja, die große Revanche, davon ist die Rede, gegen Europa. Es geht um die USA, ja, diese Bewegung, die wir da teilweise haben durch Donald Trump, spielt da mit eine Rolle. Trump selber wird da sein am Freitag, also am ersten Turniertag. Man kann sich vorstellen, was das für eine Energie da auf dieser Anlage ist. Ja,
ja, und ich habe diese Energie leider auch kennengelernt. Also mir war es relativ wurscht, weil ich war akkreditiert für die US Open, wo Trump ja auch zum Finale gekommen ist. Aber ich hoffe, dass die Zuschauer genau aufgepasst haben, weil es wird ewig dauern, bis die auf den Platz kommen. Bei den US Open ist das Finale um eine Stunde verschoben worden, weil eben noch zu wenige Leute im Stadion waren. Also unabhängig davon, wie man das Ganze politisch beurteilt, organisatorisch, ich glaube nicht, dass uns viele Amerikaner hören, aber wenn jemand noch hinfährt, es könnte schwierig werden, reinzukommen. Adrian.
Definitiv. Also man befürchtet da auch wirklich ein Chaos. Und so steht es auch in vielen englischsprachigen Medien, also britischen Medien. Es wird ein Chaos und die Europäer, die hinfliegen, sie sind ja wieder zugelassen. Ne? Als der Ryder Cup vor 4 Jahren zuletzt in den USA stattfand, durften ja keine ausländischen Fans dabei sein, weil wir damals ja noch diese Corona-Maßnahmen hatten in den USA. Also dieses Jahr erstmals wieder mit ja auch europäischen Golffans. Und ja, da gibt es schon entsprechende Hinweise und Warnungen, wie man sich da zu verhalten hat. Denn es ist ja nicht nur das Organisatorische, du hast es angesprochen, überhaupt auf die Anlage zu kommen, sich da zurechtzufinden, sondern die Atmosphäre wird sehr aufgeheizt. Also ich hoffe nicht, dass wir da in wirklich alte Zeiten zurückfallen, wo dann also es ja zu Ausschreitungen kam. Ja.
Jetzt ist es so, dass die Heimmannschaften in den letzten Austragungen, und zwar seit 2012, wo das Wunder von Medina, im Medina Country Club, wo die Europäer am letzten Tag noch die Partie gedreht haben, haben immer die Heimmannschaften gewonnen, Adrian. Was genau spricht aus deiner Sicht, wenn überhaupt, aber was spricht dafür, dass die Europäer in der jetzigen Besetzung unter erneut European Team Captain Luke Donald diese Serie beenden?
Zum einen der Teamgeist, auf den baut Donald extrem. Das ist ja bekannt, dass die Europäer in all den Jahren immer mit ihrem Teamgeist, mit ihrem Zusammenhalt trumpfen konnten. Und das sieht er als Trumpf. Er tritt ja im Grunde genommen mit exakt der gleichen Mannschaft an wie beim Sieg in Rom. Das zeigt natürlich auch eine gewisse spielerische Kontinuität dieser 12 Jungs. Einzige Ausnahme ist, dass Rasmus Højgaard anstelle seines Zwillingsbruders Nikolai dabei ist als Rookie. Aber auch der hat Erfahrungen genug mittlerweile, zählt zu den besten Europäern sowieso der letzten Jahre, spielt viel in den USA, was natürlich auch hilft. Also da ist einfach dieser Teamgeist als Trumpf zu sehen. Dann die Qualität. Ich halte die Europäer absolut auf Augenhöhe, obwohl sie in der Weltrangliste additiert ein bisschen schlechter dastehen. Aber ich nehme mal nur einen Spieler, Sepp Straka. Ja? Einer der besten Spieler in dieser Saison auf der PGA-Tour. Nicht nur, weil er 2 Turniere gewonnen hat, sondern der hat kontinuierlich Top 10, Top 15 abgeliefert. Luke Donald hat gesagt, nach Scheffler und McIlroy ist für mich Straka der beste Spieler auf der PGA-Tour in diesem Jahr. Ja, vor 2 Jahren in Rom hat er schon abgeliefert. Und Er lebt, er spielt seit vielen Jahren in den USA und schauen wir uns das ganze Team an. Ja, leben alle in den USA hauptsächlich mittlerweile, spielen dort in erster Linie, sind die Plätze gewohnt und hoffentlich kommen sie auch mit dieser Stimmung zurecht. Und ja, da setzen wir, wir hoffen natürlich auf einen Sieg Europas, das ist klar. Darauf hoffen wir, darauf setzen wir, aber objektiv gesehen wird der Zuschauerbonus sicherlich stark sein.
Also ganz ehrlich, ich bin wirklich für objektive Berichterstattung, aber ich fühle mich nirgendwo bei keinem Sportler eigentlich mehr als Europäer als beim Ryder Cup und entwickle da sogar auf meine amerikanischen Freunde einen, also biblischer Hass ist übertrieben, aber einen gewissen Unmut. Haben sich denn, Adrian, im europäischen Team aus deiner Sicht so ein bisschen die Leaderrollen verschoben? Ich war ja im Sommer in den USA und da Tommy Fleetwood endlich sein erstes Turnier auf der PGA Tour dort gewonnen. Hat sich das ein bisschen, Rory McIlroy fand ich, hat natürlich nach seinem Masters-Sieg so einen kleinen Durchhänger gehabt, ist jetzt aber auch wieder besser in Form gekommen. Gibt's neue Leader im Team oder ist das eben McIlroy, Fleetwood, Rose und Rahm?
Im Grunde genommen, ja. Also das sind die absoluten Leader. Allen voran Rory McIlroy, den kannst du praktisch so als spielenden Kapitän bezeichnen. Ja, der hat allein durch seine Erfolge, durch seine Aura, aber auch durch seine permanenten Einmischungen in die Politics der PGA Tour und so weiter eine unglaubliche Stimme. Ja, der hat ja mittlerweile ein Gewicht, wie sonst nur Tiger Woods in den USA hat. Also das ist schon gewaltig. Ja, Rose hat eine große Stimme, definitiv. John Rahm, obwohl er jetzt Lift-Tour-Spieler ist, meldet sich auch immer zu wichtigen Themen zu Wort und das sind die absoluten Leader.
Okay. Bei den Amerikanern, da bin ich ein bisschen weniger im Thema. Ich sag dir, wie es ist, ja. Also J.J. Spahn habe ich natürlich gehört, Ben Griffin zum Beispiel, boah, wüsste ich nicht, wo in Harris English, wüsste ich auch nicht, wo der herkommt. Natürlich Scotty Scheffler, den sehe ich ganz vorne und vielleicht auch einfach, weil er sehr meinungsstark ist, Bryson DeChambeau. Sind das die beiden, die du auch siehst? Wer kann da noch vorangehen?
Absolut richtige Einschätzung. Ganz klar die beiden, Scheffler, DeChambeau und danach kommt erstmal wenig. Er hat ja einige Rookies dabei. Da muss man auch mal abwarten, wie die sich da einfügen können. Nur gut, du kannst sagen, okay, Justin Thomas ist auch einer, der sich gerne äußert, der ja auch schon zweifacher Major-Sieger ist. Ja. Xander Schoffele im vergangenen Jahr 2 Majors gewonnen, Colin Morikawa Major-Sieger. Also aus sportlicher Sicht sind das natürlich auch Typen, die dann innerhalb dieser 3 Tage auf Long Island zu sogenannten Führungsfiguren werden können. Ja. Und die anderen sollte man nicht unterschätzen, ja, wenn es bei denen gut läuft. Ich meine, die haben auch alle Turniere gewonnen in diesem Jahr zum Teil. Und das sind emotionale Typen. Harris English, ja, der kann die Massen schon bewegen, begeistern, obwohl es ihm gar nicht so ansieht, weil er immer so ein bisschen langweilig daherkommt. Ja. Sam Burns, Patrick Hanley, das sind so Typen, die können unangenehm werden. Ja, sowohl im Lochwettspiel als auch eben als Motivator, ja, für ihr Publikum. Wird auf jeden Fall geil.
Das wird ganz großartig. Ich glaube gesehen zu haben, ihr seid mit Flo Bauer vor Ort. Habe ich das richtig gesehen?
Ja, Flo Bauer, Noah Podelko ist auch vor Ort. Und dann haben wir 2 Kommentatorenteams, die aus München das Ganze begleiten. Und wir haben ja volles Programm, ja. Freitag und Samstag 11 Stunden. Sonntag, gut, nehmen wir auch alles mit, logisch. Sind 6 Stunden. Also da sind wir schon gut dabei.
Nee, freut mich sehr. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage an dich als Golf-Konnoisseur. Ja. Bist du eher auf der Foursomes-Seite oder gefällt dir die Four Balls besser?
Also ich finde die Foursomes irgendwie interessanter. Also für mich ist es sehr reizvoll als Vierer abwechselnd zu schlagen. Also das ist, da stehst du mehr unter Druck, da musst du dich noch mehr zusammenreißen. Und es ist auch immer interessant zu sehen, ja, wer da miteinander umgeht, wie man miteinander umgeht. Ja. Ich meine, ein schlechter Schlag macht ja niemand absichtlich, ja. Und du darfst ja auch niemanden irgendwie einen Vorwurf machen. Ne? Wenn einer jetzt beispielsweise ins Wasser schlägt oder was und der andere muss dann droppen oder der liegt unterhalb der Bunkerkante und du musst dann weiterspielen. Ja? Man sieht dann schon mal in den Nahaufnahmen der Kamera so in die Gesichter der Spieler rein, ne? Die dann schon manchmal zucken. Ne?
Ja. Ja, also mir geht's genauso. Ich finde das auch faszinierend, dass eben immer, dass dann nur mit einem Ball weitergespielt wird und eben nicht das bessere Ergebnis von zwei Spielern zählt. Aber was bleibt, ist die Vorfreude, ist riesig auf dieses Event. Schaut es euch an bei Sky, verpasst keine Minute. Ich habe, glaube ich, in Rom sogar den Donnerstag mir ein bisschen angeschaut, wo Novak Djokovic da beim Promi-Turnier mitgespielt hat. Es wird ganz, ganz groß und mittendrin wird Adrian Grosser sein. Adrian, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Kurze Pause in der Big Show 728.
Ja, mein Name ist Achim Bayerlos. Sie hören Sportradio 360.
Big Show 728, Sportradio 360. Es geht weiter mit dem Motorsport. Eddie ist krank, aber immer im Dienst ist zum einen Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, ich habe nur Knieprobleme, Bänderschaden leider. Ich hoffe, ich muss nicht operiert werden, aber zum Sprechen reicht's.
Ja, also man muss leider sagen, der Voice, wir beide befinden uns schon in einem Alter, wo eigentlich nicht mehr operiert wird. Der junge Stefan Ehlen dagegen, das Fohlen in unserer Runde hier, wir wünschen ihm keinen Bänderschaden, der würde noch operiert werden. Servus, Stefan.
Hallo in die Runde und gute Besserung allerseits.
Ja, Aserbaidschan, The Voice, lass uns anfangen mit dem Verlierer dieses Wochenendes und ich zeige mit dem Finger auf Lando Norris, weil ich finde, wenn Oscar Piastri hier schon dermaßen viel anbietet, dann hätte Lando Norris da sein müssen und er war es nicht. Siehst du das auch so, The Voice?
Ja, das kann man, glaube ich, wenn man es kurz zusammenfasst, genau so sehen. Das war auf dem Silbertablett eine Chance, tatsächlich Punkte gut zu machen im Kampf um den Fahrer-WM-Titel in diesem Jahr. Und das hat Lando einfach nicht genutzt. Schon im Qualifying mit Platz 7, wobei wir da zugeben mussten, es war auch sicherlich da nicht nur mangelnde Konkurrenzfähigkeit, einfach auch Pech. Denn so viele rote Flaggen, dazu tatsächlich so viel Ausrutscher durch den Wind. Denn Aserbaidschan oder Baku ist ja Stadt der Winde. Wir haben es in der Vorschau, letzte Woche hat es der Stefan, glaube ich, sogar erwähnt, dass das halt auch immer ein Thema ist. So heftig wie diesmal kann ich mich nicht erinnern, dass es jemals zuvor bei der Formel 1 in Baku gewesen ist. Aber die Bedingungen waren für alle gleich. Und wir müssen festhalten, dass Papaya eben diesmal überhaupt nicht geleuchtet hat. Es ist eine Rennstrecke, die sicherlich auch den McLaren nicht so entgegenkommt. Das wissen wir, das haben wir vorher in Monza auch schon gesehen. Die sind mehr auf Rennstrecken mit relativ großem Abtrieb ausgelegt. Da sind sie wirklich stark, wie wir bei so vielen Saisonstationen diesem Jahr bereits gesehen haben. Aber eins ist schon erstaunlich, Stefan, du als absoluter Formel-1-Experte wirst da auch was zu sagen können, dass tatsächlich so schnell Red Bull wieder Fuß gefasst hat und dann absolut fehlerfrei zwei Rennwochenenden hinbekommt. Sowohl dann also auch in den freien Trainingssitzungen im Qualifying auf den Punkt mit natürlich auch Superstar Max Verstappen und dann solche Rennen, gute, richtige Strategie, keine Probleme bei Boxenstopps, fantastisch ausgeführt. Das waren dann auch schon bei beiden Rennen in Italien und jetzt in Aserbaidschan Abstände, wie wir sie eigentlich aus den Hochzeiten von Red Bull und Verstappen gesehen haben. Damit war nicht zu rechnen.
Ja, das ist die ganz große Frage, ob man damit hätte rechnen müssen. Ich habe es letzte Woche nicht. Ich habe letzte Woche gesagt, der McLaren ist dominant und wird es auch in Baku sein. Das war er nicht, aber wo du es gerade angesprochen hast, fehlerfrei bleiben. Ich glaube, das war das große Stichwort an diesem Wochenende in Baku. Wenn man dann zurückschaut, der Verstappen, der hat es einwandfrei gemacht. Ja, da gibt's nichts zu kritisieren, glatte Einsätzen. Und alle anderen, da glaube ich, muss man sagen, wenn der Carlos Sainz in Williams auf Startplatz 2 steht und Dritter wird im Rennen, dann haben alle anderen, die eigentlich ein besseres Auto haben, was versaut. Also das sehe ich jetzt in Richtung Ferrari, das sehe ich aber auch die McLaren. Hätten die einfach ihre normalen Qualifying-Runden gefahren, hätten die einfach auch im Rennen normal funktioniert und das Rennen war natürlich sehr beeinflusst davon, wo sie losgefahren sind, dann hätte da deutlich ein besseres Ergebnis rauskommen müssen. Und dementsprechend glaube ich schon, einerseits ist es so, ja, die haben es nicht verstanden, ihr Paket zu maximieren, wie man so schön sagt. Und andererseits ist glaube ich auch so, das hat man auch an den Ergebnissen erkannt, der Red Bull, der ging echt gut in Baku. Sieht man auch daran, wie Yuki Tsunoda abgeschnitten hat. Mhm. Und da muss man aber auch dann wiederum sagen, Baku war schon immer eine Rennstrecke, wo die zweiten Fahrer von Red Bull ebenfalls sehr gut waren. Stichwort Sergio Perez, der hat da ein paar seiner Sonnenscheinwochenenden gehabt. Der hat, glaube ich, zweimal in Baku gewonnen. Und das auch, weil das tatsächlich eine Rennstrecke war, auf dem sein Auto einfach gut funktioniert hat. Und ja, insofern, glaube ich, waren es wieder mehrere Faktoren, die da reingespielt haben, dass es McLaren nicht auf den Punkt gekriegt hat, Red Bull aber schon. Und ja, dann kommt am Ende halt der zweite Sieg in Folge für Max Verstappen dabei raus. Ich glaube, es ist kein Zufall. Tatsächlich hat es auch technische Hintergründe. Red Bull hat immer wieder betont, man hat geguckt, dass man dieses Auto nach der Schlappe in Monza letztes Jahr ein bisschen anders abstimmt, ein bisschen anders aufstellt. Und das scheint zu funktionieren. Die große Nagelprobe, die wird jetzt dann Singapur oder spätestens Austin sein, wenn es wieder auf eine eher normale Rennstrecke dann geht, auf eine Rennstrecke, wo dann auch mehr diese mittelschnellen Kurven kommen. Und die langsamen Kurven. Und da wird man dann gespannt sein, ob der McLaren jetzt seine Vormachtstellung behalten hat oder nicht. Aber ich glaube, klar ist schon, die sind gewarnt. Ja, also natürlich ist McLaren weiterhin haushoher Favorit in der Konstrukteurswertung. Der brennt überhaupt gar nichts an. In der Fahrerwertung sieht die Sache vielleicht schon anders aus. Auch da ist im Prinzip der Max Verstappen der Außenseiter maximal, weil er 69 Punkte Rückstand hat. Aber wir haben gerade am Wochenende gesehen, 25 Punkte sind schnell mal weg, wenn man das Auto einfach ins Gemüse setzt.
Aber der Voice, damit ist ja nicht zu rechnen, ja, weil das ist jetzt das erste Mal für Norris vorgekommen, dann hatte für Piastri vorgekommen. Lando Norris ist einmal ausgeschieden in Sandford und das ist ja nicht die Norm. Also ich weigere mich, wenn es nochmal so ein Nuller Wochenende ist und Max Verstappen auf unter, lass es so sein, wenn Max Verstappen in den nächsten zwei Rennen auf unter 40 Punkte Rückstand oder vielleicht sogar, aber das ist unrealistisch, oder siehst du wirklich noch Spannung in der Fahrerweltmeisterschaft? Außer natürlich zwischen den beiden McLaren-Piloten.
Ich sehe schon noch Spannung, denn ich glaube, das ist, die haben einen Turnaround geschafft, aber genau wie Stefan sagt, das sind jetzt auch diese beiden souveränen Erfolge von Red Bull und Verstappen, wo sie tatsächlich haushoch überlegen waren, hingen natürlich sehr stark mit den Strecken zusammen. Frage wird sein, tatsächlich, und da wird ja auch im Fahrerlager viel diskutiert, was hat auch die Veränderung an der Spitze von Red Bull Racing tatsächlich damit zu tun, dass jetzt dort auch mit Lauris Mekkis ein Techniker da ist, wie wir ja den Trend insgesamt bei vielen Formel 1 Teams haben. Der Trend geht, Teamchefs werden jetzt Techniker. Sie haben ganz offensichtlich auch einiges gefunden. Zum Beispiel der Red Bull Unterboden scheint jetzt besser zu funktionieren. Aber es wird tatsächlich darauf ankommen, dass man jetzt momentan das Momentum, wie es so schön heißt, von Verstappen wieder ein bisschen stoppt. Der schwebt gerade auf Wolke 7 und das sieht man auch daran, dass Dr. Helmut Marko und Red Bull schlau genug ist, ihn zum Beispiel eben auch als Wohlfühlunterstützung Starts an der Nürburgring-Nordschleife erlaubt. Mhm. Das wäre bei keinem anderen Formel-1-Team bei so risikoreichen Starts tatsächlich möglich. Aber Dr. Helmut Marko sagt, er findet es toll, dass er so ähnlich wie er in den 70er Jahren gefahren ist, Formel-1, Tourenwagen, Sportwagen, dass eben auch der Max Verstappen einfach seine Leidenschaft so ausleben kann. Und er will ihn da auf keinen Fall stoppen. Nun kam ja auch die Bestätigung, das Thema den Nürburgring, den Nordschleifen-Permit jetzt hat, der Max wird am kommenden Samstag dann sogar dann in einem GT3-Auto Nürburgring schon fahren, den Barbarossa-Preis zur Nürburgring-Langstrecken-Rennserie. Das heißt, der kommt jetzt zurück von Aserbaidschan, fährt dann hier am Nürburgring, um dann sich Richtung Singapur aufzumachen. Der ist gerade richtig gut drauf. Und ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so eine gemähte Wiese für McLaren ist. Die WM-Feier, was Konstrukteure angeht, ist nur verschoben. Da bin ich ganz bei euch. Aber ich glaube, Max Verstappen in dieser Form sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Und wurde gerade schon gesagt, also wenn es McLaren nach dem zweiten Sieg von Max und Red Bull jetzt nicht verstanden hat und hallo wach ist, dann weiß ich nicht, was passieren kann. Sie haben einfach auch, nicht nur die Fahrer, auch das Team hat jetzt tatsächlich zwei Wochenende hintereinander eine Menge Fehler gemacht, die vorher in der Saison in dieser Form nicht aufgetreten sind. Da stellt sich die Frage, sind es da doch ein bisschen die Nerven bei einem oder anderen? Es ist jetzt tatsächlich der Schlusssprint, das letzte Drittel der Saison. Und in dem Schlusssprint bei großem Druck war Red Bull schon oft, war Max Verstappen schon oft, McLaren aber seit Jahrzehnten nicht mehr und die beiden Fahrer in der Form eben auch nicht. Wobei ich auch nicht ausschließen möchte, dass sich das jetzt noch ein bisschen mehr hochschaukelt. Wir hatten ein paar Mal an dieser Stelle bei Sportradio, Jens, bei dir schon drüber gesprochen, dass wir eigentlich schon glauben, ich glaube, der Stefan eben auch, genau wie ich, dass das auch zwischen Piastri und Norris nicht völlig problemlos über die Bühne gehen wird. Wenn die sich jetzt irgendwann mal bei erhöhter Schlagzahl, erhöhtem Druck, dann doch über die Vorfahrt nicht ganz einig sind und es da knallt und Max wäre da. Also es ist für mich noch keine gemähte Wiese, was die Fahrer-WM angeht.
Ich habe, Stefan, eben mir Folgendes gedacht, als ich ein bisschen das Rennen angeschaut habe, schon im Hinblick auf die kommende Saison, wo das Reglement ja sich doch stark ändern wird. Und wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon den einen oder anderen Fall, dass selbst bei größeren Teams ein neues Auto eine komplette Fehlkonstruktion war. Und dass man dann versucht hat zu retten, was noch zu retten ist. Also ich würde hier mal sagen Mercedes, die ja dieses Problem hatten, dass das Auto dann gehupft ist, mehr oder weniger. Aber besteht bei den ganz großen Teams, besteht außer bei Aston Martin, wo Adrian Newey am Start ist, dem wir alles zutrauen, besteht bei Teams wie McLaren oder Red Bull oder Ferrari die Gefahr, dass das Auto 2026 eine komplette Gurke ist?
Ja, klar. Natürlich haben die Simulationen, natürlich haben die da alles geplant, Forschung und Entwicklung hochgefahren seit Jahren, um sich auf dieses Thema zu konzentrieren. Aber das weiß man halt einfach nicht, ob das dann funktioniert, ne? In der Realität, da sind Teams schon oft hingeflogen auf die Nase, weil sie gedacht haben, hey, in der Simulation schaut das alles super aus, der Windkanal spuckt die und die Zahlen aus, das müsste in der Realität das und das ergeben. Und es war nicht so. Also natürlich, dass es auch mal so war, das gibt's auch, dass die Korrelation tatsächlich stimmt. Aber die Geschichte ist gestrickt von Beispielen, dass es halt nicht funktioniert hat. Mercedes in der Regelära ab 2022 ist ein Beispiel oder auch Ferrari. Eigentlich haben die eine gute Historie gehabt vor diesen Regeln 2022, dass sie jede Regeländerung ziemlich in den Sand setzen. Und dementsprechend, man kann da nicht sagen, da gibt's eine Garantie, dass das so läuft. Auch der Motor wird ja ziemlich umgebaut, beziehungsweise man sagt ja der Antriebsstrang. Und da gibt's auch keine Garantien, dass das so funktioniert. Also es könnte auch Audi den besten Motor haben. Es könnte auch Honda den besten Motor haben. Das heißt immer nur, ja, der Mercedes ist da vorne dran, aber wissen tut das keiner. Es kann auch sein, dass die Partnerschaft Red Bull-Ford ein bisschen in die Knie geht, dass das von Anfang an nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und gerade weil halt Motor und Auto angepasst werden, gibt's halt im Prinzip mehr Unbekannte als in den vergangenen Jahren. Und das macht so ein bisschen schwierig vorherzusehen, in welche Richtung das gehen kann. Ich denke auch immer wieder an 2014 zurück. Das war eine ganz große technische Änderung damals, als es zu den Hybridmotoren ging. Und davor bei den ersten Testfahrten sehr, sehr wenig. Davor eigentlich nur Mercedes und alle anderen haben so ein paar Installationsrunden gedreht und sind dann wieder in der Box verschwunden, weil nichts zusammengepasst hat. So schlimm wird's nächstes Jahr nicht werden. Aber die Chance besteht natürlich trotzdem, dass da irgendeiner was entwickelt hat, was vielleicht nicht so ganz toll rüberkommt. Und das ist halt wiederum auch die große Kunst jetzt, dieses neue Reglement so zu lesen, dass man diesen entscheidenden Kniff findet, der dann erfolgreich ist. Und ich bin so gespannt, was der Adrian Newey bei Aston Martin macht, weil das wäre natürlich der Knüller. Stellt euch mal das vor, die ganzen Leute bei Ferrari, Mercedes, Red Bull schauen in die Röhre, weil der Adrian Newey da was aus dem Köcher gezaubert hat, was vielleicht die Nummer eins ist. Also der Honda-Motor, der ist, glaube ich, stark, ja. Das kann man da schon ausgehen. Die ganzen Sachen GP2-Engine, der Funksprung hat jetzt bald 10-jähriges. Das Thema ist vom Tisch. Der Motor war zuverlässig, der Motor war stark. Und wenn die das jetzt nächstes Jahr einigermaßen hinbekommen und der Newey ein Auto hat, was funktioniert, dann, glaube ich, ist mit Aston Martin sehr zu rechnen. Aber auch das, es ist nur die Kristallkugel, weil wissen tun wir es erst nächsten März.
Das ist das Schöne dran.
Ja, absolut.
Ja, aber jetzt kommen wir wieder zurück in die Gegenwart und The Voice, wir haben ja ich glaube, auch in der letzten oder in der vorletzten Sendung, Kimi Antonelli ein kleines bisschen getadelt, dass die Saison dann doch nicht so gut ist. Aber ich glaube, das, was er in Aserbaidschan, in Baku jetzt gezeigt hat, mit dem vierten Platz, okay, George Russell ist Zweiter geworden, aber ich glaube, die Hierarchie bei Mercedes in diesem Jahr ist eh klar. Jetzt darf man ihn auch mal wieder loben, den jungen Kimi, isn't it?
Ja, man darf ihn loben, aber es war völlig klar, dass Toto Wolff hat es von Anfang an auch gesagt, wenn wir den gleich jetzt ins große Mercedes-Werksteam berufen, dann ist klar, wir müssen mit Schwankungen, Formschwankungen einfach rechnen. Das ist eine Lernphase mit der eingepreist, das wissen wir von Anfang an. Das wusste Mercedes, das haben wir auch alle erwartet. Dass es solche teilweise starken Schwankungen gegeben hat, starke Ausschläge, war auch zu erwarten. Er hat eine ganze Weile sehr solide Rennen gezeigt. Es war von Anfang an aber klar, dass natürlich der Russell mit seiner enormen Erfahrung in diesem sehr komplexen Motorsport der Königsklasse natürlich das immer wieder wird ausspielen können. So war es auch. Es ist seine Rookie-Saison und dafür macht er das prima, dass da ein paar Highlights auch dabei sein werden. Im Qualifying mal eine super Runde, im Rennen. Das ist in Ordnung. Es ist, glaube ich, alles auf Kurs. Und ich glaube, bei Mercedes macht sich da momentan über seine Form, Kimis Form, keiner Sorgen. Das war, glaube ich, so zu erwarten.
Okay. Und dann müssen wir natürlich Stefan Ehlen schon, Carlos Sainz, auch wenn du vorhin gesagt hast, ja, natürlich haben die anderen hier Fehler gemacht. Nur so ist Sainz Dritter geworden. Aber ganz schlecht ist der Williams in diesem Jahr ja nicht. Und irgendwie muss man sagen, freut es mich zumindest ein bisschen für Carlos Sainz, dass er da bei Ferrari nicht ehrenhaft entlassen wurde und jetzt bei Williams wenigstens einmal im Jahr, viel öfter wird es glaube ich nicht mehr vorkommen, aufs Podium gefahren ist.
Deswegen hat er glaube ich auch gesagt, dass dieses Podium emotional so wichtig ist für ihn, weil ich glaube, das war so ein bisschen noch der kleine Ritterschlag sozusagen, bei Ferrari raus zu sein. Aber dann mit Williams aufs Podium zu fahren, das kommt ja leider, muss ich sagen, ich habe ja ein Herz für Traditionsteams, leider kommt es bei Williams nicht sehr oft vor und eben, er hat die Chancen da genutzt. Und weil ich vorher gesagt habe, ja, andere haben Fehler gemacht, er halt nicht. Und das zeichnet ihn in dem Wochenende aus, ganz klar. Also er hat die Leistung auf den Punkt gebracht, besser wäre es nicht gegangen. Und dann ist es natürlich aller Ehren wert, wenn man da aufs Podium fährt. Und Williams ist für mich auch so ein Kandidat, wenn da das technische Paket nächstes Jahr passt, dann schaut das auch extrem gut aus. Die sind solide dabei, die sind fünfte, sechste Kraft. Da kann schon was gehen nach vorne, auf jeden Fall. Und ein Carlos Sainz, da sieht man halt mal, was dann der Fahrer für einen Unterschied ausmacht. Der Alex Albon, der hatte bei Williams jahrelang Teamkollegen, einen Nicolas Latifi zum Beispiel, den sieht man jetzt nicht ganz oben im Ranking. Ja, der ist jetzt nicht so der allerbeste Fahrer der Welt. Aber wenn du dann siehst auf einmal, da ist halt ein Carlos Sainz noch dabei, das macht halt schon einen Unterschied. Der hatte eine schwierige Debütsaison bei Williams, da hat es oft auch nicht gepasst. Aber bei solchen Rennen, wenn es wirklich darauf ankommt, dass der Fahrer seine Leistung bringt, das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, dass Williams alles richtig gemacht hat, indem sie den Sainz geholt haben und nicht irgendeinen Paydriver reingesetzt haben. Und dementsprechend glaube ich, auch da wird die Formkurve nach oben zeigen. Und ich bin sehr überzeugt davon, der Sainz, der wird nochmal Selbstvertrauen getankt haben jetzt durch dieses Rennen. Da kann man sicherlich davon ausgehen, dass da noch ein paar extrem gute Leistungen dann kommen. Wenn nicht 2025, dann 2026. Aber dieses Podium, das bleibt wahrscheinlich einmalig in diesem Jahr. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, der Williams wird für mich immer mit dem Namen Alan Jones verbunden sein.
Das like, war, wenn du ihn noch kennst.
Ja, genau. Viele, viele Jahre ist es her. Und ich glaube, Alan Jones war jemand, der dann teilweise einen Kran gebraucht hat, weil er dann doch nicht so austrainiert war, dass man ihn wieder aus dem Auto rausbekommt.
Ja, der war anders als Nigel Mansell, der am Ende, ja, als er nochmal bei McLaren Mercedes gefahren ist, da mussten sie das Cockpit sogar breiter machen für ein paar Starts, weil er überhaupt nicht reingepasst hat. Müssen wir so sagen, der Alan Jones war relativ stämmig, das stimmt, aber der war echt gut austrainiert. Der Typ für die damaligen Verhältnisse echt gut drauf und gerade bei Hitzerennen oder dergleichen war der phänomenal gut. Also ist eher so der bullige, muskulöse Typ war er, sagen wir mal, es ist jetzt nicht keiner der Basketball-Ikonen mit nur Muskeln, aber der Typ hatte echt Biss und der war wirklich, wirklich fit.
Und er ist Weltmeister geworden. Wollen wir nicht vergessen. Ja, war es 1980 oder 81? Ja. 80, ja. Gut, dann eine Sache ganz kurz noch, weil ich es nur gelesen habe. Wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen geplaudert, Stefan Ehlen. Romain Grosjean darf nochmal einen Haas testen. Zu welchem Behufe?
Also da geht es im Prinzip einfach darum, er hatte ja da 2020 den schweren Feuerunfall in Bahrain und da war schon klar, als dieser Unfall passierte, dass er in Abu Dhabi sein letztes Formel-1-Rennen fahren würde für Haas. Hm. Zu diesem Rennen kam es dann nicht, weil er ja dann verletzt war. Dann hat Mercedes mal versprochen, er darf einen Mercedes testen. Man hat auch eine Sitzanpassung gemacht. Es gibt Bilder von ihm im Mercedes-Aurora. Aber durch die ganze Corona-Pandemie hat dieser Test im Mercedes nie stattgefunden. Und jetzt hat Haas gesagt, Mensch, unser ehemaliger Fahrer, dem lassen wir jetzt nochmal was Gutes zukommen. Der darf mal fahren. Und jetzt darf er dann morgen am Freitag in Mugello einen 2 Jahre alten Haas dann steuern. Und dann fährt er auch das Helmdesign, was seine Kinder ihm designt hatten, für sein letztes Formel-1-Rennen, das er nie gefahren ist. Und diesen Helm nimmt er dann also nochmal mit auf die Reise. Und ich finde, das ist eine schöne Geste. Und lustig ist auch, der Ayao Komatsu, der ist der Teamchef bei Haas inzwischen, hat der Günther Steiner abgelöst. Der war damals Renningenieur von Romain Grosjean und der wird auch morgen sein Renningenieur sein. Also das ist im Prinzip so eine kleine Feel-Good-Story, glaube ich, aus der Formel-1, wo man sagen kann, da schließt sich nochmal ein Kreis. Und das wird, glaube ich, eine schöne Sache und, glaube ich, emotional sehr hochwertig für die Haas-Mitarbeiter.
Okay, schön. Was gibt's am Wochenende, The Voice, bei dir?
Ja, wir werden vor allem drauf gucken. Meine Formel 1 haben wir jetzt gerade schon diskutiert. Ist das alles verschoben worden? Zumindest die Konstrukteurs-WM, die Entscheidung dort. Auch wenn da eigentlich klar ist, dass McLaren das absahen wird bei diesem Vorsprung. Aber klar ist, dass am kommenden Wochenende in Motegi wohl die MotoGP-Entscheidung fällt. Da ist Ducati längst Konstrukteur-Champion. Auch die Team-WM hat das Lebono Ducati-Werksteam längst gewonnen. Aber klar ist, dass, und das wäre für mich so ein bisschen dann auch Laureus Award Sport-Oscar-mäßig, Comeback des Jahres. Marc Marquez, glaube ich, wird sich jetzt nicht mehr nehmen lassen und wird tatsächlich am kommenden Wochenende großer Preis von Japan für die Motorräder dort den Sack zumachen. Und er hat es absolut verdient. Wir haben es oft genug hier erwähnt. Der ist so phänomenal gut. Und an dem, an seiner aktuellen Form auf der Werks-Ducati ist ja nun auch Pecco Bagnaia fast zerbrochen. Da muss man sich ein bisschen Sorgen machen, denn die Mitteilung aus Italien, aus dem Ducati-Team tatsächlich der letzten Tage deuten darauf hin, dass die jetzt ganz klar sagen, Bagnaia, du warst zweifacher Weltmeister, du hast uns wieder siegfähig gemacht, aber Klaas, am Motorrad liegen deine Probleme nicht, das liegt bei dir, du musst das lösen. Diesen Druck und das so umzukehren, so klar hat das noch nie jemand gesagt in diesem schwierigen Jahr für Pecco. Er steht dermaßen im Schatten und ich glaube, da wird er auch nicht rauskommen. Ich würde es nicht mal ausschließen, dass die ihn Ende des Jahres entlassen. Wenn er da jetzt nicht in absehbarer Zeit, vielleicht sogar schon in Motegi, mal eine deutliche Formveränderung vornimmt. Und die haben wohl alles tausendfach analysiert, Elektronik 7-mal gecheckt, Chassis verändert, alles gemacht. Klar ist aber, es scheint ein Kopfproblem zu sein. Der kommt damit nicht klar, dass der Marc Marquez ihn so dominiert. Und da kommen wir wieder mal, und das ist eine interessante Frage, ja eben immer wieder bei Leistungssport und im Spitzensport und damit nicht nur jetzt im Motorsport, sondern jetzt für viele, viele andere Journalisten, die du ja immer wieder bei den unterschiedlichen Motorsport, bei den unterschiedlichen Sportarten bei dir hast, bei Sportradio. Abrufbare Leistung auf den Punkt, die psychische Einstellung, Herr Zverev hat's auch nicht. Wenn es darauf ankommt, ist er nicht da. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes, ganz, ganz großes Thema. Er hat jetzt wohl Casey Stoner, Pecco Bagnaia, zweifacher Ducati-Weltmeister, auch jetzt schon als Fahrercoach so ein bisschen geholt bei den letzten Rennen. Der hat ihm Tipps gegeben. Es ging aber überhaupt nicht voran. Der steckt wirklich in einer tiefen Krise. Und so kann es in einem Team, in einem Werksteam gehen. Der eine jubiliert und strahlt und nach 4,5, 5 schweren Jahren ist er wieder zurück und wird wohl wieder Weltmeister. Und der andere liegt komplett ausgenockt am Boden. Wird spannend sein, was da am Wochenende passiert.
Keine Frage. Weil wir erinnern uns, die letzten beiden Jahre bei Naya, ja, im Grunde genommen, naja, war nicht unschlagbar, ist er auch nicht immer Weltmeister geworden. Jorge Martin hat er dazwischen gepfuscht, aber ja, er hat schon eine gewisse Aura verstrahlt, die er jetzt, oder ausgestrahlt, die er jetzt nicht mehr hat. So. Wir haben an diesem Wochenende keine Formel 1, freuen uns aber dann schon nächste Woche auf die Vorschau auf Singapur, wo es Red Bull Racing traditionell nicht besonders gut gegangen ist. Wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, einer der wenigen Rundkurse, auf denen Max Verstappen noch nicht gewonnen hat. Danke Stefan Ehlen, danke The Voice, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 728.
Hello, this is Marcos Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
He steps up. He's all by himself. Fires into the end zone. Caught! Touchdown! No! No! And he's got a touchdown! He is Houdini! What a play! Oh, he's got the first down! How about Roethlisberger? Wow!
Big Show 728, Renners NFL Rundown zur dritten Woche zu Game Day 3 in der National Football League. Ich habe sogar ein bisschen reingeschaut und ich habe, Andreas, in erster Linie auch reingeschaut bei den Eagles, die auf ganz, ganz dramatische Art und Weise, also von Seiten der Rams möchte man sagen, tragikomische Weise dieses Spiel gewonnen haben mit gleich zwei geblockten Field Goals. Haben wir da jetzt mehr gelernt über die Eagles, über die Rams? Bist du oder sollte man überrascht sein, wie konzentriert und ja, for lack of a better word, scharf die Titelverteidiger in die Saison gestartet sind?
Naja, die Wahrheit ist, wenn man das ganze Spiel gesehen hat, die Eagles waren ja nicht von Anfang an scharf und konzentriert als Titelverteidiger gegen die Rams, sondern im Gegenteil. Das Spiel stand ja in der zweiten Halbzeit so auf der Kippe, dass die Rams beinahe uneinholsam vorne gelegen hätten, bevor die Philadelphia Eagles dann ihr Comeback gestartet haben und das dann mit ein bisschen Glück und zwei geblockten Field Goals am Ende über die Ziellinie gebracht haben. Das heißt, das, was die Mannschaft in dem Spiel gezeigt hat, waren zwei unterschiedliche Gesichter und man kann jetzt nicht sich nur darauf fokussieren, dass das positive, gute Gesicht aus dem dritten und vierten Quarter die absolute Wahrheit ist. Die absolute Wahrheit ist, dass das eine Mannschaft ist, die noch sehr große Schwankungen in ihren Leistungen hat. Und das ist dann halt die gesamte Wahrheit und ein richtig gutes Team wie die Rams, wenn sie konsequenter wären oder wenn sie in der Lage wären, für ihre Field Goals richtig zu blocken, dann hätten die das Spiel gewonnen. Deswegen würde ich da jetzt noch nicht so sehr übertreiben. Die Eagles haben auch letzte Woche ja gegen die Chiefs gewonnen. Das war ein richtig knappes Spiel. Es hätte auch in die andere Richtung kippen können. Da erinnern wir uns an die Interception, als Travis Kelce diesen Pass an der Endzonenlinie abgefälscht hat, sodass es eine Interception war. In die andere Richtung losging, fängt der den Ball und geht damit in die Endzone, geht das Spiel vielleicht auch ganz anders aus. Also deswegen, ja, die Eagles haben jetzt ein paar knappe Spiele gegen gute Gegner gewonnen. Das ist insgesamt schon in Ordnung, aber dass die jetzt schon in Titelverteidigungsform sind, das habe ich jetzt noch nicht gesehen in dieser Saison.
0-3 gestartet sind die New York Giants. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, gegen die Kansas City Chiefs, irgendwann müssten die Chiefs auch mal ein Spiel gewinnen, haben sie getan. Aber die Konsequenz ist eine, die eh abzusehen war, früher oder später, nämlich die, dass Russell Wilson als Quarterback gesackt wurde, dass er bei den New York Giants, wenn sie jetzt die Ersatzlösung nicht auch noch verletzt, keine Rolle mehr spielen wird. Ja, wie sollte man Russell Wilson, wie wird man Russell Wilson in Erinnerung behalten?
Ja, Russell Wilson ist insofern ein schwieriger Fall, als der Russell Wilson von heute halt nicht mehr so arg viel zu tun hat mit dem Russell Wilson von früher. Beziehungsweise, man muss fairerweise dazu sagen, viele von den Dingen, die er heute macht, hat er früher auch schon gemacht. Wenn man an Russell Wilson denkt, denkt man ja an diese wundervollen langen Regenbogenpässe, die von oben in die Arme des Receivers fallen. Also wenn es um tiefe Pässe ging, war Russell Wilson der beste Quarterback der NFL für eine ganze Weile in der Liga. Und was ihn ansonsten auch noch besonders gemacht hat, war diese unglaubliche Beweglichkeit. Jeder dritte Versuch, bei dem die Seahawks noch ein paar Yards gebraucht haben, war für den Gegner unglaublich schwer zu verteidigen, weil eben Wilson sehr häufig in der Lage war, das alleine zu produzieren. Was er früher schon nicht gerne gemacht hat, ist Bälle über die Mitte werfen, über die Offensive Line, in die Zone 5 bis 20 Yards Downfield. Das macht er immer noch nicht gut und da gibt's auch einen ganz einfachen Grund für. Russell Wilson ist sehr klein. und die Offensive-Line-Spieler sind sehr groß und was davor ihm passiert, er sieht halt nicht so gut darüber. Deswegen ist es nachvollziehbar, bei vielen, vielen kleineren Quarterbacks ist es ein Problem, dass sie halt nicht in der Lage sind, den Ball über die Mitte in die mittel- und kurzen Zonen zu werfen. Was bei Russell Wilson jetzt passiert ist, und das ist das, was letzten Endes der Genickbruch war, was seine Leistungsfähigkeit anging, die Beweglichkeit, die Schnelligkeit als Läufer ist weg. Russell Wilson ist kein sonderlich guter Athlet mehr und er kann beim dritten Versuch den gegnerischen Verteidiger nicht mehr davonlaufen. Und ohne dieses Element spielen die Gegner halt gegen ihn ganz anders, weil sie davor keine Angst haben müssen. Und damit fehlt ihm halt ein wichtiger Teil von dem, was ihn besonders gemacht hat. Jetzt muss man dann aber auch dazu sagen, das, was ihn besonders gemacht hat, das war halt schon sehr besonders in seinen jüngeren Jahren. Und er war ja mit Seattle zweimal im Super Bowl und hat den Super Bowl auch einmal gewonnen. Das heißt, es ist definitiv einer, der zu den besseren NFL-Quarterbacks der letzten 15 Jahre oder so gehört. Es gab halt zwischenzeitlich mal in Seattle die Bewegung, erinnern sich vielleicht noch viele Hörer dran, let Russ cook, so nach dem Motto, nicht so viel aufs Laufspiel setzen, lass Russell das Spiel mit seinem Wurfarm gewinnen, weil der kann das auch allein, der braucht die Unterstützung vom Wurfarm, nee, vom Laufspiel nicht. Und wir haben in dieser Zeit gesehen, das stimmt nicht. Russell Wilson ist keiner, der ein Spiel alleine gewinnen kann, weil er eben diese Limitierungen hat, über die wir gerade schon geredet haben. Trotzdem war er natürlich für die Seahawks ein sehr, sehr guter Spieler und ist aus meiner Sicht halt so ein grenzwertiger Kandidat für die Hall of Fame, wo man dann das Positive sieht, aber man kann natürlich auch nicht außer Acht lassen, wie die letzten 4-5 Jahre jetzt gelaufen sind und die waren halt nicht mehr so gut.
Eine positive Überraschung sind die Indianapolis Colts und vor allen Dingen auch ein Quarterback, der anderer Orten nicht so überragend war. Warum, Andreas, funktioniert denn Daniel Jones gerade in Indianapolis so gut?
Daniel Jones hat in Indianapolis einen riesen Vorteil im Vergleich zu dem, was er in New York vorgefunden hat bei seiner ersten NFL-Station. Das Drumherum, die Infrastruktur des gesamten Teams und vor allen Dingen von der Offense ist sehr gut. Er hat eine sehr gute Offensive Line. Er hat gute bis sehr gute Receiver. Er hat mit Jonathan Taylor auch einen richtig starken Running Back. Das heißt, alles, was um ihn herum im Kader steht, ist eigentlich ein Plus. Und er muss nicht Dinge kreieren aus nichts, sondern er hat immer etwas, womit er arbeiten kann. Und dann kann ein Quarterback gut aussehen. Das Frustrierende ist, dass Anthony Richardson, den sie vor 2 Jahren in der ersten Runde gedraftet haben, die gleichen Rahmenbedingungen hatte und trotzdem nicht in der Lage war, dort etwas Funktionierendes draus zu machen. Aber Daniel Jones hat, wie gesagt, diese super Infrastruktur bei den Indianapolis Colts. Und insofern ist das natürlich auch eine fast ideale Situation für einen Quarterback. Da kann man dann schon mal gut aussehen. Trotzdem muss man die Plays erstmal machen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man Daniel Jones gut schreiben muss, weil wir haben ja bei seinem Vorgänger gesehen, die Situation war ähnlich und er hat es nicht geschafft.
Ja, und apropos Quarterback, Caleb Williams von den Chicago Bears hat gegen die Dallas Cowboys unglaubliche Zahlen aufgelegt. Und wir haben ja vor der Saison über diese Quarterback-Tiers gesprochen. Hat sich Caleb Williams damit für ein höheres Tier, Quarterback-Tier, empfohlen? Oder andererseits, ich habe bei Stephen A. Smith ein bisschen reingehört und Stephen A., bekannt zurückhaltend, wie er ist, hat alles an der unfassbar schlechten Defensive der Dallas Cowboys festgemacht. Sind wir da auf einem Mittelweg? Wo liegt die Wahrheit, Andreas?
Kann ja beides wahr sein, wobei ich einschränkend sagen würde, die Geschichte mit den Quarterback-Tiers, also wenn wir da nach dem dritten Spieltag schon Entscheidungen treffen wollen, das ist halt vielleicht ein bisschen arg früh. Diese Quarterback-Tiers, die Mike Sando vom Athletic in Zusammenarbeit mit Trainern und Personell-Experten von den NFL-Teams macht, die gibt's ja mit Fug und Recht nur einmal im Jahr, nämlich nachdem eine Saison abgeschlossen ist. Und in der Zeit, in diesem Zeitraum, da muss man dann halt eine Entwicklung betrachten, weil von Woche zu Woche die Fluktuation in der Leistungsstärke halt bei allen möglichen Spielern doch mal deutlich rauf und runter geht. Das Spiel gegen Dallas war ein gutes Zeichen. Das Spiel die Woche vorher gegen Detroit war zumindest am Anfang auch nicht so schlecht. Deswegen, ja, es gibt natürlich Hoffnung, dass Caleb Williams sich am Ende der Saison für ein höheres Quarterback-Tier empfiehlt. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch ehrlicherweise sagen, da wo er herkommt, ist es nicht schwer, einen Schritt nach vorne zu machen, weil er ja nach der Leistung der ersten Saison ganz am Ende der Rangliste einsortiert war.
Herr Wendenraus, die allwöchentliche Frage, auf welches Matchup sollte man sich an diesem Wochenende freuen, Andreas, und warum?
Ich würde sogar zwei Spiele nennen an diesem Wochenende, die da besonders interessant sind. Das erste ist Buccaneers gegen Eagles am Sonntag um 19 Uhr. Da muss man dann vielleicht dazu sagen, die Buccaneers sind so ein bisschen unterm Radar geflogen zu Beginn der Saison, aber das ist schon ein Team, das regelmäßig in den Playoffs war in den letzten Jahren. Die haben viermal hintereinander ihre Division gewonnen. Das ist ein ernstzunehmender Gegner auch für die Philadelphia Eagles. Deswegen, das wird ein richtiger Test für den Titelverteidiger. Und da können wir ja mal gucken, wie gut die tatsächlich so früh in der Saison jetzt schon sind. Und dann haben wir natürlich am Sonntagabend noch um 22.25 Uhr die Partie Chiefs-Ravens. Die Chiefs, die, wie wir alle wissen, nicht so grandios in die Saison gestartet sind, Probleme haben, aber jetzt halt am vergangenen Wochenende ihr Spiel gewonnen haben. Die Ravens sind eigentlich auch ein absolutes Top-Team, ein absoluter Super Bowl-Favorit, aber die haben es geschafft, zwei knappe Spiele zu verlieren, weil ihre Verteidigung nicht so gut ist, wie man sich das wahrscheinlich vorher ausgerechnet hat. Und deswegen ist das auch ein Spiel, in dem sicher viele interessante Dinge passieren werden und in dem wir vieles lernen werden über diese beiden Teams. Und ja, trotzdem kann man, glaube ich, immer noch davon ausgehen, dass die Ravens am Ende der Saison ganz vorne mit dabei sein werden. Die haben jetzt ein sehr schweres Startprogramm gehabt und das gilt in etwas geringerem Maße auch für die Chiefs. Deswegen, da ist also noch alles drin, aber auf jeden Fall ein richtungweisendes Spiel für beide Mannschaften.
Jo, der NFL Rundown mit Andreas Renner jede Woche hier und nächste Woche wieder. Am Sonntag dann mit Andreas Musikradio 360. Jetzt gibt es eine kurze Pause in der Big Show 728.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
Herrschaften, die Big Show 728, sie geht weiter und sie geht weiter mit dem großen Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst. Hi Leuchte.
Hallo aus Neuss.
Ja, es hat ein, ich glaube die Amerikaner würden sagen, Remco took today to the woodshed. Und dort sind keine schönen Sachen passiert. Aber was ist da passiert beim Einzelzeitfahren bei der Straßenrad WM, Christoph, wo die Strecke, wenn ich es richtig verstanden habe, ja eigentlich, auch die Zeitfahrstrecke, eigentlich mehr auf den Großmeister aus Slowenien zugeschnitten ist und dann plötzlich aber der bis dahin schon zweimalige Zeitfahrweltmeister, der im kommenden Jahr für unser aller Lieblings-Profiteam fahren wird, die Konkurrenz zerstört hat, besonders aber Tadej Pogacar. Was ist da passiert, Christoph?
Ja, böse Zungen sagen, er wollte vielleicht doch mal gewinnen, bevor er zu Red Bull geht. Aber nein, das eher nicht. Also das ist schon Zeitfahren, dass er auch so kann. Er ist ja wirklich ein guter Rundfahrer, ist ein guter Bergfahrer, hat die Vuelta gewonnen. Und er war jetzt auch immens ausgeruht. Er hat sich sehr, sehr auf dieses Rennen konzentriert. Ja. Natürlich auch auf Straßenrennen, aber vor allen Dingen auf dieses Rennen. Er hat Zeit der Tour de France, die er halt vorzeitig verlassen hat, wo er aber auch Zeitfahren gewonnen hatte vorher. Nichts mehr gemacht und ist wirklich da komplett fokussiert und austrainiert und in jeder Hinsicht perfekt dahin gekommen. Dass er natürlich Pogacar einholt, das ist, habe ich auf dem Niveau eigentlich seit 1997 bei Ulrich und Virang nicht mehr gesehen. Also das ist schon phänomenal und ich denke mal, das wird auch Tadej gewurmt haben. Nicht erstmal sehr hart verliert. Vor ein paar Jahren diese ominöse Etappe bei der Tour de France, als er dieses I'm dead in den Tourfunk japste. Es kommt mal vor. Ich glaube, ihr müsst ihn da jetzt nicht großartig abschreiben.
Na, um Gottes Willen will ich nicht machen, aber ich meine, Fakt ist natürlich auch, er hat die Bronzemedaille um 1,7 Sekunden versäumt und hat dann etwas mehr, knapp mehr als 3 Sekunden Vorsprung gehabt auf Isaac del Toro. Ist es dann schon wurscht, denkst du, für jemanden wie Pogacar, ob er dann Silber oder keine Medaille macht? oder hätte er gerne schon, hätte ihm die Bronze nicht zugestanden zumindest. Oder gut zu Gesicht gestanden, so ist vielleicht besser, gut zu Gesicht gestanden.
Ich glaube, das sind jetzt nicht die Dimensionen, in denen Tadej Pogacar denkt. Also ich glaube nicht, dass er eine Medaille wegwirft, aber ich glaube, das ist dann aber auch, wenn man sieht, hier geht nichts, dann gehe ich nicht noch unnötig weit in den roten Bereich und darüber hinaus, was ich dann vielleicht ein paar Tage lang bereue. Ich glaube, er war über den Funk informiert, wie er da steht und ob es dann jetzt mit seinem Palmaris, ob es dann Platz 3 wird oder Platz 4, ist dann auch relativ uninteressant für ihn.
Hm. Christoph, wie ist denn diese WM nach Ruanda gekommen? Hat denn der Internationale Radsportverband gesagt, Afrika müsste mal sein? Haben sich die zielführend finanziell beworben? Wie ist da der Hintergedanke?
Das ist ein Mischmasch aus dem allen. Also einerseits ist die UCI, der Radsport-Weltverband, schon lange in Afrika aktiv, weil er möchte natürlich auch, dass Radsport weltweit betrieben wird. Wenn wir ganz ehrlich sind, Radsport ist eigentlich eine europäische Sache mit ein paar US-Amerikanern, ein paar Kanadiern, ein paar Kolumbianern, einige Einzelkämpfer, dann aus Ecuador wie Carapaz und vielleicht ein paar Südafrikanern, dazu Australien. Aber weite Strecken oder weite Teile der Welt waren eben außen vor. Und die UCI investiert schon lange in Richtung Afrika, lässt viele afrikanische Top-Talente im Bereich eines Projekts an seinem Stützpunkt trainieren. Die haben an ihrem Sitz in der Schweiz in Egerbrunn eine große Halle. Da wird gesponsert. Es gibt Projekte wie Bike Aid. Es gibt dieses alte Cubica-Team, das jetzt Q365 heißt. Also Afrika ist schon so ein Riesenmarkt für Radfahrer und wenn man bedenkt, wie gut gerade Ostafrikaner und Ausdauersportarten sind, wenn man sieht, was die in den Marathonwettbewerben machen, also wenn man die Jungs mal aufs Fahrrad setzt und das konstruktiv macht, da ist da eine Riesenmenge Potenzial. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass Ruanda selbst sich als afrikanisches Vorzeigeland sieht. Die Entwicklung, ich war vor ein paar Jahren selbst mal ein paar Tage in Ruanda und habe es mir angeschaut. Auch mit deutscher Ingenieurshilfe haben die da ein hochmodernes Land hochgezüchtet und wollen afrikanischer Vorzeigestaat sein. Also jetzt gerade mal 3 Jahrzehnte nach diesen wirklich schlimmen Kriegen, die es da gab mit hunderttausenden Toten. Wie es aber so oft bei solchen aufstrebenden Ländern ist, genauso wie im arabischen Raum, die Menschenrechtslage ist nicht allzu gut. Das heißt, Opposition wird eben doch unterdrückt. Dieser wirtschaftliche Aufschwung hat durchaus Schatten sein. Paul Kagame hat das Land zwar zu einem gewissen Wohlstand verholfen, allerdings kommt der nur einer relativ kleinen Schicht zugute. Und Kritiker werfen halt dem Land vor, dass das klassisches Sportswashing ist. Das heißt, man will, indem man Millionen irgendwo reinpumpt, von anderen Sachen ablenken. Die sind ja auch zu einer Zeit auf dem Ärmel von diversen Fußballclubs. Die Bayern haben sich da nach einigen Wochen des Abwägens schon von verabschiedet, aber sie waren bei PSG, sie waren bei auf den Ärmeln von Arsenal und geben dafür Millionen, Abermillionen raus und sagen, das wird uns den Tourismus ankurbeln. Aber es sind wenige tausend Leute, die ja wirklich als Touristen hinkommen, meistens um Gorillas zu gucken. Es ist wirklich, um ein bisschen Show zu machen. Ob das jetzt nachhaltig für die Bevölkerung irgendwas bringt, ist wirklich eine große Frage.
Welches Feedback hat man von den Radfahrern bekommen? Ich glaube, Miguel Heidemann war es, der eigentlich ein positives Feedback gegeben hat.
Also ich bin ja selbst nicht da, aber was ich höre auch von Kollegen, also das ist top organisiert. Die haben natürlich weder mit riesigen Zuschauermassen zu kämpfen, noch mit irgendwelchen Protesten. Das war dann doch den Leuten, die Vuelta
da sprechen wir gleich drüber. Ja,
war da dann wahrscheinlich die Anreise zu weit. Es ist gut organisiert, Tadej Pogacar sagte, Begeisterung ist da, die Luft sei ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ein bisschen schlechter, aber das wäre kein großes Problem. Also letzten Endes sind die Leute alle zufrieden und es ist wirklich gut organisiert, das muss man ihnen absolut zugestehen. Die machen für das erste Mal so eine Riesenveranstaltung, das machen sie wirklich gut.
Ja, das Straßenrennen, der große Höhepunkt bei den Männern dann am 28.09., sprich am Sonntag. Aber Christoph, wenn du dieses Fass ein kleines bisschen öffnest, da tauche ich doch meine Hand in Sauerkraut rein und frag dann schon mal nach, was tun jetzt? Ja, was tun mit dem Radsport, der ganz, ganz viel Angriffsfläche liefert eigentlich für Idioten? Also bei jeder Rundfahrt, wo viele Zuschauer sind, egal ob es die Vuelta ist, der Giro, aber vor allen Dingen auch die Tour de France, wo dann die letzten beiden Kilometer ja zuschauerfrei im Grunde genommen sind. Also die Zuschauer sind an der Bande, aber nicht nah an den Fahrern dran. Aber davor kann immer was passieren. Und bei der Vuelta haben wir jetzt eben die Erfahrung gemacht, dass das Rennen nicht fertig gefahren werden kann. So, wird dieses Team, das mit Israel liiert ist, jetzt einfach nicht mehr eingeladen? Oder ist das jetzt einfach nur der Anfang, dass Leute protestieren gegen viele Dinge, die nicht Israel sind, sondern sich denken, na hoppla, das hat ja gut funktioniert, da kriegen wir unsere Message rüber.
Das war jetzt viele Fragen auf einmal, das muss man ein bisschen...
Ich weiß.
Klamüse, also generell könnte die UCI ein Team ausschließen. Das gibt das Reglement her, nur das ist weder sinnvoll, weil was sind die Verschuldnisse, die sich dieses Team zukommen lassen und die Radfahrer, die 95% nichts mit Israel zu tun haben, außer dass ihr Team das im Namen trägt. Und ich glaube, also wenn ich das Szenen gesehen habe, wo wirklich Leute, die völlig radsportfremd, Szene der Krönung, also die Krönungsszene war das, dass diese Leute mit rund man ein Movistar-Teamfahrzeug umzingelt hatten und die Leute da drin als Mörder beschimpften, weil die Farben halt so ähnlich sind wie bei diesem Israel-Team. Also ich glaube, wir müssen uns von dem Gedanken lösen, dass wenn das Team Israel Premier Tech dort verschwindet oder einen anderen Namen trägt oder was auch immer, diese Proteste aufhören. Also das ist nicht Ziel. Mhm. Ziel ist aufzufallen, Ziel ist zu stören, Ziel ist halt eine Bühne zu haben. Und leider hat man jetzt gemerkt, dass der Radsport dafür die perfekte Bühne bietet. Alle anderen Sportveranstaltungen. Das geht in einem Stadion nicht. Da wird man vorher ausgesiebt. Das ist nicht möglich. Das geht in der Halle nicht. Das geht im Stadion nicht. Das geht eigentlich nur bei Straßenwettbewerben. Und da bietet sich natürlich der Radsport immens an. Und wir haben gesehen, man kann einfach ein Radrennen nicht von vorne bis hinten schützen. Und wenn es dann eben nicht Palästinenser protestierende sind, sind es dann eben nämlich andere protestieren. Und der Start der Coming Tour de France ist eben in Barcelona. Mhm. Gerüchten zufolge war auch die baskische Aktivisten sehr federführend bei den Protesten jetzt bei der Vuelta. Jetzt sind wir in Katalonien, wo die Separatistenbewegungen auch relativ groß sind. Mir fehlt da im Moment die Fantasie, wie die ASO, die Organisationsgesellschaft der Tour, diesen Start in Barcelona nächstes Jahr hinbekommen wird. Und eine Lösung, wir schließen jetzt einfach dieses Team aus, nur weil es aus Israel kommt, das kann es nicht sein, das ist ein Einknicken. Weil wo hört man auf, wo fängt man an? Ich möchte das nach wie vor alles nicht politisch auseinanderklamüsern, das überlasse ich irgendwelchen Thinktanks, aber wir haben in diesem Radsport auch Teams aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die in einem Krieg im Jemen beteiligt sind. Wir haben ein Team, was Bahrain im Namen trägt. Also wir haben ein Team, was mit relativ obskuren Geldern aus Kasachstan subventioniert wird. Also wo anfangen, wo aufhören. Also ein Team raus zu mobben wäre A, nicht das Ende dieser Proteste in meiner Meinung nach und wäre eigentlich auch nur ein Deckblatt.
Ich sage ja dann in solchen Momenten gerne, eine Demokratie muss Proteste aushalten und ich spreche den Demonstranten auch überhaupt nicht das Recht ab, diese Proteste zu artikulieren. Aber es ist natürlich verdammt schwierig, ja, wie ich hier den Radsport sicher gestalten kann. Weil ich glaube, bei den Fahrern, bei allen Fahrern fährt die Angst mit.
Richtig, das haben wir 99% aller Paare gesagt, auch Jonas Vingegaard, dem letzten Endes auch gut, das ist im Vergleich zu Menschenleben dann auch eine Kleinigkeit, aber er konnte seinen Weltersieg nicht wirklich genießen. Aber auch er sagte, pass mal auf, die haben ihr Recht, ihre Meinung zu äußern, das ist auch wichtig, nur das ist eben nicht die Ebene. Und letzten Endes, es gibt, glaube ich, keine Sportart, wo wirklich Zuschauer so nahe an
wirklich Top-Leute rankommen, die nicht geschützt werden können. Man kann keine 2-Kilometer-Etappe komplett mit Gittern absichern. Dann ist es vielleicht wieder ein Urinbeutel, der fliegt, wieder sagt Chris Froome, aber ich will nicht ausschließen, dass irgendeiner dann irgendwann ein Messer in der Hand hat oder Schlimmeres. Und das war ganz ungut, was da jetzt in Spanien passiert ist. Und es hat Menschen gezeigt, dass man eben in ein Rennen eingreifen kann. Und wie weit ins Eingreifen geht, das will ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Aber sicherlich, klar, die Angst wird bei Radsportlern mitfahren. Und man kann vielleicht die Tour de France, ja, in Barcelona, das kann man vielleicht, macht man auch ein Zeitfahren auf einen 20 Kilometer komplett abgesicherten Rundkurs. Aber das kann nicht die Zukunft des Radsports sein. Und ich weiß im Moment nicht, wie man dem beikommen kann.
Ja. Schwierig, aber da werden sich, ja gut, spätestens jetzt, nein, wahrscheinlich schon seit 2 Wochen werden sich alle Organisatoren, die ASO, zu aller Vorderst da ihre Gedanken machen. Ich werde gleich versuchen, Thomas Hahn in Tokio zu erreichen, aber Christoph, ich weiß, du bist ein Leichtathlet. Im Herzen hat Leo Neugebauer alles rausgerissen. Für Deutschland hat die Frauenstaffel über 4x100 Meter fast schon wie auf Befehl alles rausgerissen mit der Bronzemedaille. Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Bewertung für das deutsche Team. Wie fällt deine aus?
Es war eine WM, die schon einen Schritt in die richtige Richtung bietet. Also die letzte WM, bei der ich selber vor Ort war, war die in Eugene. Die war ziemlich trostlos aus deutscher Sicht. Die aus in Budapest ein Jahr später, wo es keine Medaille gab, die habe ich nur aus dem Büro betreut. In London, in Paris, bei Olympia war ich dann wieder da. Es geht aufwärts, aber es ist natürlich auch so, dass es in vielen Disziplinen, die einmal große deutsche Domänen waren, nehmen wir mal Skulstoß mit David Stoll, nehmen wir den Stabhochsprung, da haben deutsche Athleten relativ wenig zu bestellen. Und unsere ganz, ganz großen Hoffnungsträger, wenn wir mal Leo Neugebauer wegnehmen, der jetzt erst 25 ist, Julian Weber, bei dem es leider nicht geklappt hat, er ist 31, eine Malaik Mihambo ist über 30. Da braucht's schon vielleicht dann noch ein, zwei andere, die dann eben diese Leuchtturmfiguren abgeben können, um das Ganze populärer zu machen. Also uns steht jetzt eine EM ins Haus in Birmingham. Da wird es wahrscheinlich einige Medaillen geben im kommenden Jahr. Die U23-EM war ja auch hoch erfolgreich. Es kommen schon ein paar neue Leute nach, aber ich glaube, den Bereich 3, 4, 5 Medaillen davon einnehmen, Gold. Das werden auch in den kommenden Jahren dann gute Großereignisse, wenn wir dann so abschneiden. Es ist ein Weg, der ist vielversprechend, aber auf die großen Zahlen in den 90ern, als wir dann im 2-stelligen Medaillenbereich abgeschnitten haben, ich glaube, das ist auf lange Sicht nicht in Sicht.
Weil es mehr Nationen gibt, weil sich einige Nationen, Botswana ist es, glaube ich, auf bestimmte Disziplinen konzentrieren. Das waren es die 400 Meter flach. Wird immer schwieriger. Aber zum Glück haben wir Christoph Leuchtenberg, der uns durch diesen Dschungel oft und ich hoffe auch gerne durchführt. Christoph, vielen, vielen Dank für meine kurze Pause in der Big Show 728 und versuchen danach eben diesen Thomas Hahn zu erreichen.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
Big Show 728 und einmal noch, zumindest im Rahmen dieser Leichtathletik-Weltmeisterschaft, die ja Vergangenheit ist seit Sonntag, schalten wir nach Tokio zu Thomas Hahn und wir erwischen ihn zum Glück in seinem Wohnzimmer und nicht weit nach Mitternacht im Olympiastadion von Tokio. Grüß dich, Thomas.
Servus.
Leo Neugebauer hat Olympiasilber gewonnen. Er hat den deutschen Rekord. Er ist Weltmeister geworden. Thomas, er ist der König der Leichtathleten. Man kann es nicht anders sagen. Was soll da noch kommen für so einen jungen Kerl? Ist die Karriere jetzt schon auserzählt? Muss Leo über 9000 Punkte schaffen? Unter welchen Umständen, lass mich so beginnen, unter welchen Umständen ist dieser Weltmeistertitel zustande gekommen? Nach dem ersten Tag hat es ja eher nach einem norwegischen Sieg ausgeschaut, der verhaspelt sich dann gleich bei den 110 Meter Hürden. Wie ist dieser Sieg einzuordnen?
Na, das ist natürlich sehr hoch einzuordnen. Ich meine, das ist ein WM-Titel, das schon sagt schon sehr viel eigentlich davon. Und der hat natürlich mit großer Geduld und auch der ein oder anderen Bestleistung, glaube ich sogar, hat er halt seinen Zehnkampf durchgezogen, sich nicht irre machen lassen von dem, was um ihn rum war. Und das ist offensichtlich ein Sportler, der den Kopf zwischen den Schultern hat, der das kann. Der hinterher war der ja irgendwie so ein bisschen, wie soll man sagen, also war sehr, er hat eigentlich nichts. Also ich zumindest in der Interviewzonen-Situation, in der ich ihn mitbekommen hatte, eigentlich war nicht in der Lage, in dem Moment irgendwas Vernünftiges zu sagen, außer halt, dass er sich freut und dass das alles Wahnsinn ist und so. Aber das ist natürlich, heißt natürlich nicht, dass der das nicht doch hätte tun können, aber der war eben sehr fokussiert auf diesen Wettkampf und konnte einfach alle Störfaktoren, die bei so einer leichtathletischen, auch sehr teilweise ja sehr technischen, also insgesamt sehr technischen Disziplin auf einen einströmen können, konnte der halt wirklich abrufen und das ausblenden. Ich wundere mich ja, ich muss sagen, es ist schon faszinierend, weil diese 10 Disziplinen sind ja durchaus also technisch hoch anspruchsvoll. Deswegen ja, wenn du beim zweiten Tag mit dem, weil du sagst Hürden, ja, da muss man durch dieses Ding, muss man ja erstmal durch. Und jemand wie der Neugebauer ist jemand, der mit relativ großer Selbstverständlichkeit da durchkommt. Im Stabhochsprung war er auch gut. Das ist ja auch so eine krasse Disziplin eigentlich, die nicht unbedingt jeder Athlet einfach so drauf hat. Mhm. Nee, also ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist also jemand, der komplett in dem Sport drin ist, der da Spaß dran hat, der sich da reinfuchsen kann, der auch nicht viel mehr drumherum braucht und deswegen mental und physisch in der Lage ist, den durchzudrehen. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass er einen guten Zehnkampf gemacht hat. Also
jetzt haben wir, finde ich, im Zehnkampf diese irgendwie bisschen komische Gemengelage. Also ihr in Deutschland, du in Japan, aber ihr in Deutschland habt diese Gemengelage, dass mit Leo Neugebauer ein Athlet da ist, der in den USA trainiert, der dort auch das Handwerk gelernt hat, der ist Erster geworden und auf der anderen Seite ist Niklas Kaul, der selbst schon Weltmeister war, ist dann noch Vierter geworden, der aber ein ganz, also in meiner Wahrnehmung, auch ein extrem ruhiger Vertreter seiner Zunft ist. Und dennoch ist Deutschland jetzt in deiner Wahrnehmung wieder diese riesige Zehnkampfnation, die sie damals in der Zeit von Jürgen Hinksen war.
Ich weiß nicht, ich würde diese Zeiten nicht vergleichen wollen. Damals war das Feld irgendwie geordneter irgendwie. Man musste ja damals eigentlich schon fast, wie der Zehnkampf ausgeht, so in den Jahren.
Daley Thompson wird gewinnen, das wusste man.
Hinksen nur Zweiter, wie sie gewinnt, Dritter und dann vielleicht noch Guido Kretsch mal Vierter. Und so irgendwie, ich glaube, es ist mittlerweile viel ausgeglichener. Es sind noch viel, die Leichtathletik ist ja insgesamt, muss man sagen, es ist wieder bei der Weltmeisterschaft aufgefallen. Es sind wirklich sehr, sehr viele Nationen mittlerweile konkurrenzfähig. Das hat wahrscheinlich auch was mit dem amerikanischen College-System zu tun. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass manche Länder wie Jamaika ihr eigenes System gefunden haben, ihre Leute zu schulen und ihre Vorzüge, ihre lokalen Vorzüge, lokalen, regionalen, nationalen Vorzüge irgendwie in die Waagschale zu werfen. Und was den deutschen Zehnkampf angeht, ja, ich meine, offensichtlich, es geht ja immer so in Wellen, wie es in der Disziplin aussieht. Also es gab Zeiten, da war niemand besonders gut, ja. Und jetzt hat man halt wieder so einen Ausnahmeathlet wie der Neugebauer. Die Frage ist ja immer, kann man das eigentlich, oder den Niklas Kaul, und die Frage ist ja dann immer, kann man das eigentlich, ist das sozusagen Absicht oder ist das sozusagen entstanden aus einem System, das absichtsvoll sozusagen in Athleten investiert und dann die findet und sie richtig fördert und so weiter und so fort. Und ich würde da mit einem klaren Jein antworten, weil einerseits ist es natürlich schon sozusagen ein System, das dann solche Leute entdeckt. Auf der anderen Seite ist es eben wirklich Dusel, dass man so ein Talent dann hat und dass der auch zum Beispiel eben Lust hat, nach Amerika zu gehen. Das kann natürlich auch ein bisschen in die Hose gehen, weil die Amerikaner natürlich zunächst einmal, wenn man am College anfängt, sehr viel verlagern von den Athleten, also sehr viel Einsätze, sehr viel Wettkämpfe, die machen jetzt die ganze Zeit irgendwelche Uni-Meisterschaften oder Uni-Wettkämpfe, bei denen sie die Leute teilweise auch böse verheizen. Und der das dann halt durchhält und jetzt ja dann als Profi da drüben trainiert und die perfekten Trainingsbedingungen hat und wahrscheinlich auch so ein bisschen genießt diesen, naja, trotz Trump gibt's ja schon immer noch in den USA diesen Lifestyle, so einen bestimmten Lifestyle, so eine bestimmte Lockerheit, so eine bestimmte Zugang zu Dingen, der vielleicht in Deutschland nicht so wäre. Und der Niklas Kau ist eben halt irgendwie, der trainiert meines Wissens bei seinem Vater und so und hat so sein Umfeld gefunden und hat so auch gewisse, Misserfolgserlebnisse, aus denen er die richtigen Schlüsse gezogen hat und so. Das sind halt alles Leute, deren Begabung noch über den Sport ein bisschen hinausgeht, die in der Lage sind, eben auch ihre Freude an dieser komplexen Sache, an der sie da arbeiten, auf den Platz zu bringen, sozusagen. Mhm. Und ich glaube, das zeichnet vielleicht den Kaul sogar noch ein bisschen mehr aus. Also ich war ja, wie du weißt, praktisch Aushilfe bei der WM. Ich habe jetzt nicht die ganze Karriere von dem Kaul und dem Neugebauer sozusagen von Kindesbeinen auch verfolgt, aber ich hatte so den Eindruck, dass der Kaul jemand ist, der noch ein bisschen nachdenklicher an die Dinge herangeht, die ihm so passieren. Und das macht es dann oft noch beeindruckender, dass so jemand sich dann auch wieder so konzentrieren kann, weil so Gedanken natürlich wahnsinnig störend sein können. Und wenn man den gesehen hat, ich meine, der hat einen fantastischen Speerwurf gemacht und war ja zunächst ein bisschen hinterher und dann sich noch auf den vierten Platz vorzukämpfen, ist ja, auch wenn das jetzt nicht eine Medaille ist, aber das ist ja nun schon wirklich beachtlich. Und der Neugebauer, den schätze ich eher so ein, das ist ein Naturbegabter, der auch nicht unbedingt nötig hat, sich das jetzt alles so ganz genau durch den Kopf gehen zu lassen, sondern er macht es eben und hat Freude dran und vorerst gelingt es ihm sehr häufig. Ja. Ja, aber ich meine, da kann man gar nicht anders sagen, das ist die erfolgreichste bei der WM waren die Deutschen im Zehnkampf die erfolgreichste Nation eigentlich. Und haben schon seit einer geraumen Zeit, ja, wenn ich das richtig beobachte, einige Leute. Und es ist eben, das man muss schon sagen, es gibt natürlich eine Zehnkampftradition in Deutschland und es gibt ein tolles Meeting, das Meeting in Ratingen. Und Götzes ist ja auch nicht so weit und so. Und das hat schon, und gerade, ich glaube ja sogar, dass das gerade für die Deutschen eine perfekte Disziplin ist, weil die Deutschen oft nicht so die ganz, ganz großen Supertalente haben, aber doch Leute haben, die sich reinfuchsen können in Disziplinen. Und Zehnkampf ist dafür natürlich prädestiniert.
So, jetzt ist aber, weil du die Jamaikaner, ich weiß, wir müssen, ich meine, es ist so viel passiert, es war so fantastisch, ich bin wieder so lang vorm Fernseher gesessen. Was mich natürlich immer ein kleines bisschen irritiert, ist, wenn etwas passiert, wie es der jamaikanischen 4x100 Meter Staffel im Vorlauf passiert ist. Die sind dort mit voller Kapelle angetreten, mit dem Weltmeister, mit dem Silbermedaillengewinner und haben die Wechsel verpasst. Ist nur meine Frage, denkst du denn oder weißt du vielleicht sogar, dass das auch ein bisschen einer Arroganz begründet ist, dass eben andere Nationen wie die Franzosen, die Japaner, die im Finale waren, die Australier, vielleicht die Deutschen, dass die einfach öfter diese Wechsel üben und dass da bei den Jamaikanern, die von den Einzelleistungen her deutlich besser sind, denkst du, dass da das Phänomen einer gewissen Arroganz eine Rolle spielen könnte? Dass die sagen, das kriegen wir schon irgendwie hin? Das trainieren wir dann halt einfach nicht so sehr, diese Wechsel.
Nee, das glaube ich bei Jamaikanern ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Okay,
Ich glaube nur einfach, dass es sowas drin ist in so einer Disziplin und dass das eben passieren kann. Und das ist wahrscheinlich die ganze Geschichte. Also ich schätze die so vom Temperament. Ja, ich war selber mal in Jamaika dankenswerterweise und hab so diesen Menschenschlag auch so mitbekommen. Das ist nicht wirklich, also das sind keine arroganten Leute, finde ich. Also ich hatte nie das Gefühl, dass man da, das sind sehr, 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 also das wird alles mit relativ viel Emotionen betrieben, teilweise auch mit viel, mit so ein bisschen so Clownerie und Spaß und so weiter, wie unser Lieblingssprinter Bolt. Aber auch nicht unbedingt, es ist natürlich in gewisser Weise dann irgendwann Kalkül geworden, aber ich glaube, am Ende des Tages war das eben doch tatsächlich sozusagen seine Persönlichkeit. Die einen sind sehr, sehr ruhig, die anderen sind recht verspielt. Man hat es ja auch an dem Oblique Sivi zum Beispiel und Keyshawn Thompson, die bilden ja das ab, was Jamaikaner sein können. Das sind ja sehr unterschiedliche Charaktere. Der eine ist sehr ruhig, der andere ist irgendwie so ein Jüngelchen und so. Und aber was ich glaube, was anders ist als vielleicht in anderen Nationen, die werden nicht so in Raster gepresst. Ihre Persönlichkeiten werden nicht so, wie wenn man so einen amerikanischen Spitzenprofi sieht. Dann stellt man fest, also ehrlich gesagt, die sind brutal professionell und wahnsinnig konzentriert und nicht, dass denen nicht auch Fehler passieren. Also wie gesagt, ich meine mich zu erinnern, dass die Amerikaner in dem Vorlauf den Staffelstab auch fallen gelassen haben und dann einen Rerun bekommen haben. Und die machen auch Fehler oder so, aber da ist es dann eben vielleicht tatsächlich sowas wie Arroganz. Bei den Jamaikanern, glaube ich, ist es eher so eine Schusselei.
Okay.
Irgendwas, was man ihnen mal passieren kann. Ich habe die Jamaikaner immer als sehr ziemlich authentisch wahrgenommen. Das sind ja oft auch andere Biografien. Ja, die kommen teilweise auch aus schwierigen Verhältnissen. Das Land ist jetzt nicht immer so hundertprozentig perfekt organisiert und so. Die machen Fehler, aber die Fehler sind sozusagen genuine.
Es sind ehrliche Fehler. Also aus einer gewissen Lässigkeit daraus.
Interessanterweise machen bei den Amerikanern, wenn Staffelfehler passieren, nach meiner Wahrnehmung in erster Linie die Männer die Fehler, nicht so sehr die Frauen. Die Frauen sind, habe ich immer das Gefühl, viel, viel fokussierter, viel konzentrierter, viel ernsthafter. Und die Männer haben da oft so ein bisschen eine arrogante Haltung. Das ist ihnen aber möglicherweise auch ein bisschen mehr ausgetrieben worden. Naja, aber das sind die Dinge, die man beobachtet das eben von außen und kann da eigentlich nur, ja, man kann seine Gedanken dazu haben, aber wissen, da tut man das natürlich nicht. Die werden ihre Wechsel, bestimmt auf jeden Fall die Amerikaner sehr, sehr intensiv analysieren und dann werden wahrscheinlich harte Entscheidungen getroffen und harte Worte ausgesprochen, wenn das dann analysiert ist, weil gerade die Amerikaner erwarten natürlich, dass sie alles super machen. Haben sie ja auch bei der WM eigentlich.
Eigentlich schon. Aber, und lass uns das die abschließende Geschichte sein. Wie gesagt, es sind so viele Themen eigentlich zu jedem Wettbewerb. Wird mir jetzt eine mehr oder minder spannende Frage einfallen, aber du hast das letzte Woche angesprochen. Diese Entwicklung auf den 400 Metern flach, dass plötzlich eine Nation wie Botswana drei Männer im Finale hat und dann auch noch die Goldmedaille und die Bronzemedaille holt und der beste Amerikaner nur Siebter wird mit Jacory Patterson und der Weltmeister ist Dusan Colin Kepinachipi, wenn ich ihn richtig oder halbwegs richtig ausgesprochen habe. Hast du in dieser Woche, die seit unserem letzten Gespräch vergangen ist, recherchieren können, wo dieses Wunder über die 400 Meter herkommt? Oder hat sich diese Nation einfach entschieden, okay, wir casten jetzt Leute, die für die 400 Meter in Frage kommen und dann versuchen wir uns wirklich jetzt ganz, ganz spitz nur auf diese Disziplin zu konzentrieren?
Ich wollte das recherchieren, ich kam aber nicht dazu. Warum kam ich nicht dazu? Weil Frau Sydney McLaughlin LeBron dann eine Mega-Zeit gelaufen ist und da
musste man dann
stark umgestalten das Ganze, weil das natürlich wahrscheinlich auch der bedeutendste Lauf der WM war, ehrlich gesagt. Also diese Stadionrunde mit all den Ergebnissen, die da erzielt wurden, das war sicherlich das Ereignis schlechthin, das auch so ein bisschen sozusagen hat in die Zukunft blicken lassen. Weil man ja bisher immer der Meinung war, dieser Weltrekord von Marita Koch ist unantastbar, kommt aus Zeiten, die man nicht mehr einholen kann und vielleicht auch gar nicht einholen will. Und die Sydney McLaughlin LeBron hat einem da halt doch im Regen, muss man ja immer noch dazu sagen, da eine andere Wahrheit aufgetischt. Und also wenn da nichts dazwischen kommt, dann dann macht die diesen Weltrekord irgendwann. Also das wurde an dem Abend sehr deutlich. Ich habe das erst nicht so... Die hat ja schon im Vorlauf einen amerikanischen Rekord aufgestellt. Und dann hieß es schon, ja, oder achte mal so drauf. Und dann dachte ich, naja, also Weltrekord wird die nicht laufen. Dieses Jahr, da ist ja doch noch ein Stück. Und dann stellt man aber fest, dass die dann tatsächlich wohl offensichtlich im Halbfinale auch gar nicht alles rausgeholt hatte. Also das war der Grund, weshalb dann der Fokus ein bisschen mehr auf diese Dame lief, die ja auch wirklich also eine technisch wahnsinnig gute Läuferin ist und natürlich das auch wahnsinnig begabt spannend ist, dass jemand von den Hürden auf einmal so einen Wechsel hinkriegt. Aber was bei den Botswanern ist, das hat mich wahnsinnig interessiert und die hätte mich da gerne weiter reingefuchst, weil das ist schon tatsächlich eine spannende Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass das ein Land ist, das hat Botswana offensichtlich für sich irgendwann festgestellt, okay, wir haben recht viele Sprintbegabungen und dann haben sie sich fokussiert auf eine bestimmte Sprintdisziplin und das sind eben die 400 Meter. Das läuft schon länger. Also die Erfolge von Botswana über 400 Meter. Das war auf der regionalen Ebene, auf der Afrika-Ebene schon seit einer geraumen Zeit. Und dann gibt's eben so Kettenreaktionseffekte, wo dann Talente sehen, okay, da geht ja irgendwie was und die werden dann haben sie wahrscheinlich auch den einen oder anderen sehr guten Trainer und dann irgendwann funktioniert das. Und letztes Jahr mit dem Olympiasieg über 200 Meter von dem Tibogo ist dann wahrscheinlich endgültig irgendwie aufgegangen, okay, verdammt, wir können hier wirklich was. Und ich meine, das war die bestimmende 400 Meter Nation. Also das war schon unglaublich. Also das würde sich tatsächlich lohnen, sich das mal genau anzuschauen, was sie da eigentlich genau machen. Natürlich weiß man nie genau, was die ganz genau machen. Aber sagen wir mal, das alleine erklärt es auch nicht. Das sind kluge Leute hingegangen und haben gesehen, okay, das können wir. Und dann hat man's konsequent verfolgt. Und das ist das Ergebnis dann. Aber Botswana hat halt leider in allen anderen Disziplinen nichts wirklich was zu bieten, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist dann eben die Frage, also andere Nationen wie die Deutschen, natürlich völlig anderes gesellschaftliches Setting, völlig andere Nationen. Botswana, großes Land, wenige Leute. Deutschland, relativ kleines Land, viele Leute. Andere wirtschaftliche Bedingungen und so weiter und so fort. Ist natürlich nicht wirklich vergleichbar oder so, aber trotzdem, die Deutschen setzen halt immer mehr auf die Breite und haben halt den Glück, dass sie vielleicht mal ein tolles Zehnkampfpaar haben.
Es gibt so viele Dinge, die wir gerne genauer wissen wollen beim genaueren Hinschauen oder vielleicht auch nicht. Aber die Leichtathletik ist einfach, es ist so fantastisch. Es ist halt einfach eine Kernsportart, die niemals verschwinden darf. Also Olympia wird sie sowieso nicht verschwinden und die Weltmeisterschaften. Ich kann kaum erwarten, bis es in Birmingham dann die Europameisterschaften gibt. Und das Bild, das für mich als Österreicher hängen geblieben ist von dieser WM, war jenes von Lukas Weiß-Heidinger, wie der hier ausgestreckt im Ring für der Diskuswerfer drin liegt, weil es ihn hingeprackt hat bei möglicherweise irregulären Bedingungen. So kann's
gehen.
Das
war ein Skandal. Der Wettkampf war ein Skandal, ehrlich gesagt. Also so ein Ring, würde ich behaupten, darf man international nicht anbieten. Das war wirklich gefährlich und der ist nicht hingeknallt, weil er
oder ungeschickt
konnte
ist.
Oder sowas. Oder so. Das ist, Gottes Willen. Für ihn jetzt wird ausgegangen, dass das Bild ja so rum war, aber so das war echt scheiße. Also was ich jetzt als Abschlussgedanke noch gerne sagen wollte, was mir wirklich aufgefallen ist, nachdem ich ja länger wieder nicht da war, dieses Konzept, dass Leute im Kreis laufen und einfach um die Wette laufen und es um die Frage geht, wer der Schnellste ist. Das scheint einfach ein unschlagbares Konzept zu sein. Ja, du hast ja in der Leichtathletik wird ja dann immer überlegt, ja, was können wir denn ändern und was müssen wir, wie müssen wir uns attraktiver machen und weiß was ich. Ehrlich gesagt, also zum ersten Mal war ich meiner Leichtathletik 2003 und zum ersten Mal geguckt habe ich 1983. Und seither ist das eigentlich immer das gleiche Setting geblieben. Modernität, andere Schuhe oder so, klar, andere Trikots, weiß der Teufel was. Aber im Prinzip, das Prinzip ist immer das gleiche. Und es ist es ist auch die Faszination gleich geblieben. Auch in Japan war der Teufel los bei den Läufen. Ja, weil am Schluss spitzt es sich immer irgendwie zu. Es ist immer irgendwie anders, irgendwie immer gleich. Aber trotzdem, es ist eine ganz einfache Konstellation und trotzdem ist sie eine, die so schlagend und so überzeugend ist. Und deswegen, ich bin da total bei dir. Also die Leichtathletik ist was, die sich, die natürlich sozusagen im Rahmen oder in der Präsentation irgendwie sich was einfallen lassen könnte oder sowas. Aber an der Sache selber, das Konzept, das ist einfach spannend für sich. Und das ist diese Kultur, die Sport eben hat am Ende des Tages. Um die Wette laufen, um die Wette werfen, das versteht jeder sofort. Und jeder, der es sieht, ist sofort, ob er jetzt mehr oder weniger davon weiß, sofort davon gefangen. Also deswegen, ja, ich muss auch sagen, ich fand, der gute alte olympische Kernsport hat schon überzeugt.
Absolut.
Deswegen überzeugt weiterhin.
Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeitung. Hoffentlich hören wir uns bald wieder. Big Show 728. Wir machen eine kurze Pause.
Hi, hier ist Britta Steffen und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Fangen wir mal mit Fußballthemen an, die wir auch hätten besprechen können. Harry Kane, finde ich, kann man jede Woche ansprechen, aber wir wollen ja hier kein Bayern-Radio machen. Aber es ist natürlich schon unfucking fassbar, was Harry Kane abliefert an Toren. Aber mit wem könnte man, ja, vielleicht lade ich nächste Woche mal wieder den Philipp Schneider ein, der ja bei den Bayern ganz nah dran ist. Da könnte man über Harry Kane, man muss in Schwärmen kommen. Ich sage, wie es ist, dachte schon, dass Harry Kane viele Tore schießen wird, weil beim FC Bayern, wenn man als Mittelstürmer gesetzt ist, die Tore automatisch kommen. Aber dass es so gut funktioniert, und ich rechne die Elfer immer gerne raus, dass es so gut funktioniert, beeindruckend. Vielleicht, um unseren lieben Freund Wolf Fuß zu zitieren, der das bei der Glanzparade am Montagabend, glaube ich, gesagt hat, es ist zwar alles Geschmackssache, aber Harry Kane wahrscheinlich wirklich der beste Neuner der Gegenwart. Gut. Weiteres Fußballthema wäre gewesen, da hätte ich natürlich Martin Konrad gebraucht. Ich werde versuchen, ihn nächste Woche wieder reinzuholen. Und vielleicht auch Thomas Wagner, der natürlich immer diesen Blick auf den österreichischen Fußball hat. Aber die Frage, warum in Gottes Namen Sturm Graz zwar gegen Salzburg und vor allen Dingen auch in Salzburg gewinnen kann, so wie am vergangenen Samstag mit 2-0, warum ist Sturm aber seit jetzt, glaube ich, 3 Jahren nicht mehr gelingt, gegen die Wiener Austria zu gewinnen? Wo man schon um einen Punkt froh sein muss. Und Thomas hätte ich natürlich schon brühwarm reingerieben, dass ausgerechnet der GAK, also der Lokalrivale von Sturm Graz, dass der GAK die 1-0 Siegesserie des SK Rapid, dem der Thomas ja anhängt, beendet hat. Später Elfmeter, ich habe keine Ahnung, ob er gerechtfertigt war oder nicht. Es ist mir auch völlig egal. Hauptsache Rapid enteilt nicht allzu sehr. Sturm hat noch ein Nachtragsspiel gegen Innsbruck. Und ist das Innsbruck oder Wartens? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Was überhaupt keine Gmarte Wiesn ist in diesem Jahr, weil es vorne überhaupt nicht passt bei Sturm, obwohl der Charter jetzt plötzlich Tore schießt. Aber das ist österreichisches Kleingedöns, das ich, wie gesagt, gerne mit dem Martin besprechen werde. Ja, apropos Österreich, in dieser Woche kein österreichischer Block. Wir hätten die österreichischen Medaillen vielleicht beklatschen können und wollen. Lukas Weiß-Heidinger habe ich erwähnt bei der Leichtathletik-WM. Das ist nichts geworden in einem, um Thomas Hahn zu zitieren, irregulären Wettbewerb. Victoria Hudson hat auch nichts gewonnen im Speerwurf, hat sich spät, aber doch dann fürs Finale qualifiziert. Die gute Nachricht ist aber, dass ich Lukas Zahre vom Standard persönlich getroffen habe am Samstag in Wien. Er hat das ja angekündigt, dass er in Wien ist. Ich habe es vergessen, dass ich nach Wien fahre. Wir haben uns dennoch getroffen. Apropos Ankündigungen. Ich habe ja letzte Woche vollmundig angekündigt, dass ich mich sehr darum bemühen werde, Heiko Olderb und Jürgen Frieder in dieser Woche in die Show zu holen. Und ich habe mich nicht bemüht. Das nehme ich voll auf meine Kappe. Es ist wie immer irgendwas dazwischen gekommen. Und Heiko war aber schon bei den Boston Bruins beim Training, hat er gepostet bei Insta, unter dem neuen Head Coach Marco Sturm. Und ich bin mir sicher, dass Heiko nicht nur dort war, um sich die neuen Formationen der Bruins anzuschauen, sondern geht davon aus, ich habe nicht mit ihm gesprochen, dass er mit Marco Sturm auch geredet hat. Wir versuchen es nächste Woche wieder. Ansonsten glaube ich, dass wir schon, vielleicht doch nicht. Apropos Eishockey. Die DEL hat begonnen. Da war ich Ende der vergangenen Saison zu einem Playoff-Spiel, fast mit schlechtem Gewissen, weil ich aus der Regular Season zu wenig mitgenommen habe. Ich gelobe hiermit, dass ich versuchen werde, öfter dem ERC Red Bulls München zu Hause zuzuschauen. Vielleicht schaffe ich es auch irgendwann mal in eine Halle, die ich noch nicht kenne. Meinetwegen nach Augsburg. Straubing soll herrlich sein, aber wann komme ich schon nach Straubing? Ja, in Berlin die Halle kenne ich, allerdings nur vom Lever Cup, auch nicht als Eishockeyhalle. Also DEL versuche ich mich ein bisschen reinzufuchsen in diesem Jahr mehr und das auch hier abzubilden, zum Beispiel mit Franz Büchner oder Jan Lüdecke, wie wir es die letzten Jahre auch immer gemacht haben. Und auch die BBL hebt schon langsam an. BBL heißt in erster Linie Michael Körner, heißt aber auch Stefan Koch. Nächste Woche ist ja wieder Körni-Woche. Alle zwei Wochen ist zumindest der Plan, von dem Körni leider nichts weiß, aber er steht dann doch zur Verfügung. Allerdings ist Michael Körner sehr beschäftigt mit der World Series of Poker. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also gut, wenn Körni uns das verkauft als Sport, dann ist es Sport. Aber schauen wir mal, ob das nächste Woche wirklich der Fall ist.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 728 und wir schmeißen uns raus mit Tennis in einer wunderbaren, schönen Runde. Ich habe ihn am Wochenende sehr, sehr oft und lange und gerne gehört und er, das ist Markus Theil von Eurosport. Servus, Markus.
Ja, Jan, servus.
Und Simon Graf höre ich immer gerne, auch wenn an diesem Wochenende nicht beim Lever Cup, aber Simon Graf in der Schweiz. Servus, Simon.
Hallo, ich habe Markus auch gehört. Also ich habe den Lever Cup geschaut in der Nacht. Ja. War mir sonst nichts eingefallen.
Mit Recht. Jetzt habe ich ganz, ganz viel gehört, auch von Andy Roddick und überhaupt und drumherum, was wie er den Lever Cup interpretiert, wozu die ganze Veranstaltung gut ist. Markus, du hast, wie gesagt, sehr, sehr viel kommentiert. Was ist der Lever Cup für dich? Auch nach diesen Tagen, jetzt nach seiner, ich glaube, es war die 8. Ausgabe.
Ja, das ist immer wieder verschiedenen Kategorien eingefügt. Also für mich ist der Lever Cup ein wirklich mehr als eine Exhibition, aber weniger als der Davis Cup aufgrund der fehlenden Tradition und der Nationalitätenregelung. Aber als Zuschauer und natürlich auch als Kommentator Beteiligter ist es ein Event, das mich als Tennisfan sehr zufriedenstellt.
Simon, ergänze oder widerspreche. Was siehst du im Lever Cup?
Also ich bin ja ein Gegner von Exhibitions. Ich habe absolut nichts am Hut mit Exhibitions. Und ich war eigentlich immer sehr skeptisch dem Lever Cup gegenüber. Und mir ist auch egal, wer da gewinnt. Also ist mir völlig egal. Also, und ich glaube, es haben auch schon alle vergessen, wer gewonnen hat oder wer gegen wen gespielt hat und so weiter. Aber ich finde ihn total unterhaltsam und ich finde es cool, wie die Jungs da miteinander interagieren und wie so. Es ist einfach so eine, ich finde es eine gute, es ist ein guter Vibe. Und ich finde das irgendwie cool, dass man das geschafft hat, das auch im Leben zu halten nach der Karriere von Roger. Wobei man ja sagen muss, der Star ist immer noch Roger, dieses ganzen Events, wenn man das geschaut hat. Das ist unfassbar, oder?
bald abgelöst vielleicht vom Agassi noch, der, glaube ich, so, also für mich war er der Star dieser Ausgabe, auch wenn Roger dann natürlich da war und Steph Curry mit ihm, das war ein toller Moment, finde ich, beim Münzwurf da in der einen Night Session, aber Agassi für mich der heimliche Star dieses ganzen Events.
Ja, für mich dann auch, Markus, auch mit seiner Abschlussrede, die er gehalten hat, im Grunde genommen am Court, wo er sich bei allen bedankt hat. Ich fand das schon auch toll und diese Idee, und das hat Federer auch bei Andy Roddick gesagt und sicherlich auch beim Tennis Channel, die Idee, diese Generationen zu verbinden, also Rod Laver, Gott hab ihn selig, hoffentlich lebt er noch lange. Also das finde ich schon echt gut gelungen. Du hast Rod Laver noch da, du hattest früher Borg McEnroe, jetzt hast du Yannick Noah und Andre Agassi und eben die ganzen Jungen, die wahrscheinlich, ein Flavio Cobolli wird Agassi wahrscheinlich nie oder ziemlich sicher nie live spielen gesehen haben. Das, Markus, ist für mich auch ein nicht zu unterschätzender Aspekt, der mir gut gefällt am Labour Cup. Dir auch?
Ja, er kam ja gleich am ersten Tag gut raus, als Fonseca gespielt hat und dann wunderbar rausgearbeitet wurde, dass der ein paar Tage früher geboren wurde, als Agassi seine Karriere beendet hat, also ja. 19 Tage oder 12 Tage oder so. Das bestätigt das, was du sagst. Dieses Generationenverbindende ist jetzt für mich aber nicht das, was im Vordergrund steht, so schön es ist. Ich habe es gemerkt, wie es mich fasziniert oder mitnimmt dieses Jahr vielleicht sogar mehr als sonst oft, weil ich sogar über die Aufstellung nachgedacht habe, wie du da die beiden Teams aufstellst, machst du ja normal nur im Fußball oder so. Und für mich ist eigentlich das Faszinierendere gewesen, neben dem Generationenverbindenden, wie sich die Spieler auch geöffnet haben und wir als Zuschauer gemerkt haben, dass sie es ernst nehmen, zumindest wenn sie auf dem Court waren. Also wenn Cobolli zum Beispiel in seinem Match sagt, er hat unheimlich Angst, die Vorhand Cross zu spielen, weil er weiß, was dann kommt und er traut sich nicht und es geht nicht. Und das und das und da, also das sind ja Offenbarungen, die du als Experte ja nie hörst während des Matches. Und solche Dinge haben mich einfach begeistert. Oder Taylor Fritz, der über Carlos Alcaraz redet. Oder auch dann Holger Rune, der sagt, das sind unmenschliche Vorhandbälle. Rafter und Hedman, die sich im Hintergrund drüber unterhalten, was da gerade passiert. Und das ist für mich als Tennisfreak begeisternd. Und wenn so viele Menschen daran Spaß haben, dann finde ich, kann es auch nicht verkehrt sein.
Das sehe ich, also Simon, komplett genauso. Wenn du siehst, was gleichzeitig in den gleichen Tagen in Chengdu und in Hangzhou, wenn man das so ausspricht, los war, nämlich gar nichts, dann ist das ja eigentlich eine Messe des Tennissports. Das ist wie früher in Österreich hatten wir einmal im Jahr in dem traurigen Bezirk, wo ich herkomme, die sogenannte Leistungsschau, wo alle Unternehmen, nicht nur, jedes Unternehmen hat dort irgendwas ausgestellt, egal ob es die Lampenfirma war, und für mich ist der Labour Cup wie eine Leistungsschau des Tennissports. Es sind zwar, also sind aber nicht da, Djokovic war nicht da, Ben Shelton war verletzt, der wäre da gewesen. Aber ich finde das schon für Leute, die nur ab und zu Tennis schauen, da finde ich den Labour Cup bockstark. Und ich kann aber trotzdem nichts damit anfangen, Simon, dass das Head-to-Head von Alcaraz gegen Taylor Fritz jetzt nur mehr 3-1 lautet. Oder können wir damit was anfangen? Ist das völlig okay? Weil die beiden haben es ja total ernst genommen.
Gute Frage. Ich finde es auch nicht gut. Sie nehmen es ernst. Also ich bin auch sehr beeinflusst von Andy Roddick und seinem Podcast, der ja live vor Ort war. Und ich muss sagen, sie haben es wirklich auch gut hingekriegt, dass sie so die wichtigen Stimmen des Tennis in diesem Labour Cup vereint haben, oder? Also Roddick ist quasi mit seinem Surf-Podcast vor Ort, interviewt alle, McEnroe ist dort und so weiter. Also es ist so, soll ich sagen, sie haben so ein bisschen die Hoheit über den Diskurs haben sie erlangt, indem sie eigentlich all diese Leute dabei haben, und Roddick hat immer wieder betont, wie erst das die Jungs nehmen, und ich nehme das ihnen auch ab. Also es geht auch ein bisschen um Geld noch, und es geht, wenn du dann mit den anderen Jungs spielst, im gleichen Team, und ich denke schon, dass du da nervös werden kannst. Von dem her, also ich war wirklich fasziniert von diesem Event, und die große Frage war ja, kann das weiter existieren, wenn Roger nicht mehr spielt? 2022 war ja das Rekordjahr, und dann haben sie die nächsten 2 Jahre ein bisschen Minus gemacht, und Ich habe jetzt gelesen, in San Francisco haben sie irgendwie 38 Millionen Umsatz, Dollar Umsatz gemacht. Das ist schon enorm. Und inzwischen bin ich überzeugt, dass sie weitermachen. Also Rolex ist ja bis 2030 jetzt dabei. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen für dieses Event. Aber es klar, ich meine, es braucht natürlich gute Spieler, oder? Also es war, für mich war es entscheidend, dass Alcaraz dabei war. Wenn du jetzt weder Alcaraz noch Sinner dabei gehabt hättest, hätte es schon ein bisschen Problem gegeben mit der Glaubwürdigkeit, oder? Also nichts gegen Coboli und Co., aber ja, Mickelson und Opelka und so, aber du brauchst schon ein paar Stars. So, nächstes Jahr ist es in London, in der O2 Arena, das ist sicher vom finanziellen her der perfekte Standort. Und ich glaube, das ist die meistgebuchte Arena der Welt, multifunktional. Und ich denke, da werden sie sicher wieder ja ein paar gute Antrittsgagen auszahlen können. Vielleicht ist dann Sinner dabei statt Alcaraz, wer weiß.
Und Draper wahrscheinlich.
Draper, wenn er wieder gesund ist, genau.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also Alcaraz, ich bin immer noch nicht, Markus, du hast ja kommentiert mit Patrick Kühnen, glaube ich, an deiner Seite. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie er diesen Rückhandvolley gespielt hat, bei dem Mickelson einen Meter vom Netz entfernt steht und keine Chance hat, den Ball zu erreichen. Also ganz, ganz unglaublich. Aber, bitte, Markus.
Nein, ich wollte sagen, ich teile das jetzt ganz, ganz intim. Wir sind ja unter uns, hört ja keiner zu.
Hört eh niemand zu, genau, ja.
Ich teile so gut wie nie in unserer Familiengruppe, wir haben so einen Chat natürlich auch als Familie, also Großfamilie heißt es. Ich teile nie irgendwas aus meinem Arbeitsalltag. Und das ist zum ersten Mal in vielen Jahren gewesen, dass ich gesagt habe, das müssen jetzt alle sehen. Also meine Familie ist verteilt überall in Deutschland und auch in den USA. Bitte schaut euch das an, auch wenn ihr meinen Kommentar dazu ertragen müsst. Ich mag das eigentlich gar nicht. Das muss man gesehen haben. Das ist so unglaublich. Also, weil der Mickelson geht da sogar hin. Ich meine, gut, wenn er sich richtig streckt, erwischt ihn vielleicht so vor dem zweiten Aufkommen, aber bringt ihn nie mehr zurück. Und das Interview danach mit Patchett. Und dafür liebe ich eben auch den Tennissport und es macht den Tennissport attraktiver. Ich finde die finanzielle Seite kritisch und muss man schon sagen, weil es die Kluft noch vergrößert, so wie Champions League im Fußball, wenn du da dabei bist, dann ist klar, ist in der Liga hast du einen Vorteil, aber das beiseite gesehen, allein für den Ballwechsel hat es sich schon gelohnt, zwei Nächte durchzukommentieren.
Großartig. Ich habe noch eine Frage zum Laver Cup und die, Simon, wenn du erlaubst, dann gerne auch deine Einschätzung, aber eher an den deutschen Kommentator Markus Theil. Alexander Zverev hat beide Matches verloren. Gegen Fritz keine Überraschung, gegen de Minaur finde ich schon. Er hat gegen Fritz jetzt nicht ganz fit gewirkt zu Beginn. Darf man da irgendwas reinlesen? Irgendwas?
Also zwei kurze Aspekte, wenn ich vorausgehen soll, aber ich würde gerne noch
wenn er es gesehen hat
oder was dazu sagen möchte. Erstens, ich fand die Aufstellung dämlich. Das sind wir wieder bei dem Thema. Ich hätte Magic nicht spielen lassen, sondern Zverev da vorne spielen lassen. Wenn er dann verliert, ist nicht so entscheidend. Und hätte dann den Casper Ruud hinten spielen lassen im Einzel. Der war ja auch richtig sauer, fand ich. Hat man ihm total angemerkt beim Interview. Das haben die auch auch zwischen den Zeilen rausgehört. Todd Woodbridge und dergleichen. Kann man da was reinlesen? Also ich bin mir sicher, dass Zverev noch nicht topfit ist. Das hat man, denke ich, auch gesehen, dass er vielleicht von seinem Trainingsumfang auch nicht das investieren konnte, was er wirklich konnte, aufgrund seiner körperlichen Konstitution. Wir wissen ja alle, dass er das ein oder andere körperliche Problem gerade mit sich zieht. Auf der anderen Seite ist das vielleicht dann irrelevant, um seine weitere Form zu beurteilen, weil es ihm einen schönen, so einen Meilenstein gesetzt hat, wo steht er jetzt gerade, wenn er vielleicht mal sich rausgenommen hat und wie kommt er in der Gruppe auch an? Ich denke, das ist auch wichtig. Man hat unheimlich gut gesehen, wie ist der Respekt zwischen den Spielern. Mhm. Ein Machatsch, der nur da stand, selbst wenn sein Landsmann gespielt hat, der stand nur hinter ihm, hat kein Wort gesagt und das als Tscheche. Das ist auch so ein Thema, was wir noch diskutieren könnten, Noah, ob das wirklich gut ist mit der Kommunikation zu den Spielern. Aber reinlesen, ich würde sagen, nicht übertrieben, würde ich jetzt überhaupt nicht überbewerten. Dafür ist es dann doch glaube ich, ein gut bezahlter Schaukampf gewesen aus dem Blickwinkel raus gesehen.
Simon?
Sehe ich ähnlich, ja. Also klar, ich meine, dass Sascha Zverev nicht gerade eben auf dem Höhepunkt ist, seine Schaffenskraft, das wissen wir alle. Aber ich denke, ja, also jetzt müssen wir mal abwarten, wie es weitergeht. Oder?
Ja, also meine zwei Cent dazu nur für Sascha zählt nur noch ein Grand Slam-Titel. Alles andere ist ihm wurscht und ich glaube, es ist so darauf mittlerweile verkrampft fokussiert. Ich glaube, der wird Probleme haben, sich jetzt auch. Jetzt spielt er diese Woche in Peking, könnte zum zweiten Mal in diesem Jahr erst gegen Sinner drankommen und dann spielt er Shanghai, dann spielt er seine Six Kings, dann spielt er in Wien, wahrscheinlich Paris-Bercy. Also er hat ein massives Programm, aber ich bin gespannt, wie er sich da motivieren kann. Ich habe noch ein kurzes Thema, das darf nicht unerwähnt bleiben. Und das ist dieses Thema, das angesprochen werden muss. Und es ist ein trauriges Thema, aber wenn jemand mit 86 Jahren verstirbt, dann ist das jetzt auch kein großes Wunder. Markus, Niki Pilic, ich habe ihn persönlich ein paar Mal dann gesehen, als er Berater war, als Michael Kohlmann Davis Cup Kapitän geworden ist. Ich gehe davon aus, du hast ihn auch öfter persönlich getroffen. Magst du was sagen zu Niki Pilic, zu seiner überragenden Bedeutung, die er vor allem auch für das deutsche Tennis gehabt hat?
Ja, sehr gerne. Also wir haben ja auch eine Chatgruppe von unserem Wimbledon-Team, mit dem wir jetzt vor Ort waren dieses Jahr. Und da wurde das natürlich auch gleich kommentiert und diskutiert. Und das kann ich, glaube ich, schon verraten, dass Michael Stich sofort geschrieben hat, was für ein nicht nur guter Captain er war und dergleichen, und Spieler auch selbst. Früher, das darf man auch nicht vergessen, war ein super Tennisspiel, auch wenn man mal die alten Resultate durchwälzt, sondern auch, was für ein großartiger Mensch er war. Und ich kann vielleicht diese kurze Anekdote erzählen, die mich persönlich betrifft, die es nicht viele Leute wissen. Meine erste Begegnung mit ihm, da war ich noch Student. Also es ist wirklich lang her. Gab es noch die Mark.
Okay, wir rechnen zurück.
Und habe den ein oder anderen Lira mir verdient in Italien als Tenniscoach in den Semesterferien für den Stefan Schaffelhuber und seine Tennisschule aus München. Wir sind immer nach Milano Marittima gefahren. Waren super Camps mit Erwachsenen und an einem Tag hat es furchtbare Wettervorhersage gegeben und da hieß es also, am nächsten Tag wird kein Training stattfinden können. Wir haben auch leider keine Halle. Wir könnten aber ein paar Kilometer weiter fragen. Da ist allerdings das Thema, da sind ganz viele und so weiter. Also ich muss jetzt nicht so weit ausholen. Am Ende kam Folgendes raus. Niki Pilic hatte auch ein Trainingscamp im Nachbarort. Der hatte das genau dasselbe Problem. Und der wollte dann Plätze haben und hat die bekommen. Und als Gegenleistung hat er gesagt, kommt er und bleibt einen Abend für die Tennisgäste im Hotel bei uns drüben in Milano Marittima und mit allen Rede und Antwort. Und dieser Abend war so schön. Da war ich noch bei Weitem nicht, wisst ihr, was ich meine, so ganz tief drin, ja, als Student mit 22 oder was, da hast du ja noch nicht diesen Blick zurück, auch wie, den ich jetzt heute haben darf. Und das war für mich so grandios. Ich liebe es, wenn Menschen von ihren früheren Erlebnissen erzählen im Profisport. Und er war so empathisch, ja, der hat keine Frage, und wenn sie noch so blöd war, dumm beantwortet, sondern ist drauf eingegangen, hat sich Zeit genommen und hat sehr witzige Anekdoten erzählt und ist auch länger da geblieben. Und das zeigt, was er für ein klasse Mensch damals schon war. Also ich rede jetzt hier von Anfang der 90er, ja, sind wir jetzt. Also das ist jetzt wirklich eine lange Zeit her. Und ansonsten, ich glaube, damals, da habe ich es mal belassen. Das hat gezeigt, was er für ein Mensch ist. Seine Erfolge sprechen ja für ihn. Genau.
Dann belassen wir das doch dabei. Simon, außer hast du auch ein Niki Pilic-Erlebnis?
Damit kann ich nicht dienen. Nee, leider nicht. Aber da kann ich auch nichts mehr hinzufügen. Ne.
Dann lassen wir es dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Tennis never stops. Es geht in dieser Woche in Peking und Tokio weiter. Männer und Frauen in Peking, Männer nur in Tokio. Das war die Big Show 728, Sportradio 360. Wir hören uns wieder am kommenden Donnerstag.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.
Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!